WDR 5 Radio zum Mitnehmen.
Hallo, guten Morgen. Hier meldet sich der Ü-Wagen, hier meldet sich Julita Münch, heute aus Neuss. Wir stehen mitten auf dem Markt mit dem Thema lauter kleine Klümpchen, warum Mädchen Model werden wollen. Meine Oma hat ja früher schon gesagt, wer schön sein will, muss leiden. Ja, und ich glaube, die Leidensfähigkeit von jungen Frauen hat zugenommen. Sie werden es bestimmt mitgekriegt haben, über 23.000 junge Frauen und Mädchen haben sich für die laufende Staffel von Germany's Next Topmodel beworben. Über 23.000. Und eine Umfrage sagt, dass 50% der Zuschauerinnen sich vorstellen könnten, Model zu sein. Und über die Hälfte der Zuschauerinnen ist unzufrieden mit ihrem Körper. Ja, da stellt sich doch wirklich die Frage, ne? Warum nehmen so viel junge Mädchen und Frauen so viel auf sich, um so zu werden, wie sie ihrem Schönheitsideal entsprechend dann sein wollen? Warum, was steckt da eigentlich dahinter? Ist das die große Hoffnung oder ist das vielleicht ein schwaches Selbstbild? Und was sagt das über unsere Gesellschaft aus, wenn so viele junge Menschen ein Großteil ihrer Energie da reinsetzen, ihren Körper entsprechend zuzurichten? Das sind doch, das, ich bin mal gespannt. Wir haben ganz viele Zuschriften schon im Vorfeld bekommen, die sich genau diese Fragen gestellt haben, Hörerinnen und Hörer, und um eine Antwort bitten. Die kann ich nicht geben, aber wir haben interessante Menschen eingeladen, um mit ihnen in die Diskussion zu kommen. Und ich bin sicher, dass wir nach der Sendung um einige Antworten reicher sein werden. Jetzt gibt's erstmal was fürs Herz. Weniger fürs Hirn? Nö, fürs Hirn auch. Das ist eine wunderbare Kombination. Das Joshua-Stefan-Quartett. Das Joshua-Stefan-Quartett gemeinsam mit uns, mit Hallo Ü-Wagen, hier zu Gast bei Ihnen in Neuss auf dem Markt mit dem Thema lauter kleine Klümpchen, warum Mädchen Model werden wollen. Wenn Sie jetzt hier nicht nach Neuss kommen können und sich hier so schön, wie das schon viele tun, in die Sonne stellen und Joshua-Stefan zuhören und bestimmt auch gleich was zum Thema sagen, denke ich mir, oder vielleicht fragen, dann rufen Sie doch einfach an unter 0800 5678 und dreimal die 5, wenn Sie etwas sagen oder fragen möchten oder vielleicht einen Kommentar abgeben. Sie können das natürlich auch ins Gästebuch schreiben unter wdr5.de und dann weiterklicken bis zum Gästebuch Halle Ü-Wagen. Jetzt würde ich es aber gerne erstmal von Ihnen hier auf dem Platz wissen. Sie zum Beispiel, wie heißen Sie?
Albert Bosch.
Was denken Sie denn? Warum wollen Mädels Model werden?
Ich denke, dass gesellschaftlich wahrscheinlich stark die Tendenz dahin geht, dass Schönheit eine wichtigere Rolle spielt, dass das mit Sicherheit auch zum Teil wirtschaftliche Interessen hat, die dahinter stehen, und größere Unternehmen ein Interesse daran haben, dass deren Produkte gekauft werden und dass Schönheit da mit eine Rolle spielt.
Also Sie vermuten das große Ganze dahinter. Was glauben Sie denn, warum die Mädels das machen?
Naja, weil sie auch sicher werbetechnisch vorgegaukelt bekommen, dass ein gewisses Ideal erreichbar ist und erstrebenswert ist. Und dass man sich besser und schöner und toller fühlt, wenn man dieses Ideal erreichen kann.
Können Sie das verstehen? Ich kann das verraten, Sie sind ein junger Mann, ne? Da ist nichts Falsches dran gesagt. Können Sie das nachvollziehen?
Naja, natürlich kann man es bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, dass man das, was man vorgespielt bekommt, auch erreichen kann, erreichen will und dass es gut ist, das zu erreichen. Also ich kann es bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen.
Machen Sie da auch so ein kleines bisschen mit? Also fällt Ihnen das auf, wenn Sie mal ganz ehrlich und so selbstkritisch nach innen gucken?
Naja, natürlich. Also es wär gelogen, wenn man sagt, man ist Werbung gegenüber vollkommen neutral und ist nicht beeinflussbar. Natürlich ist das, was man oft sieht und was man gerne sieht, auch erstrebenswert und man versucht, dieses Ideal zu erreichen.
Also vor dem zweiten dicken Eis gucken Sie an sich runter oder was heißt das denn?
Nein, das tue ich nicht.
Vor dem dritten.
Vielleicht, ja.
Darf ich Sie auch fragen? Kommen Sie ein Stückchen, ich komme zu Ihnen. Wie heißen Sie?
Silke Wilden.
Frau Wilden.
Ich denke, dass es so ein Stück weit ein Kompliment ist, auch für ein junges Mädchen, wenn es so hübsch ist, dass man es als Model auch akzeptieren und arbeiten lässt. Und was dahinter steckt, die ganze Maschinerie, ist, glaube ich, für die jungen Mädchen erstmal auf den ersten Blick gar nicht zu sehen, sondern erstmal dieser Blick, ich bin erfolgreich, mache Karriere in dieser Art und Weise.
Also so eine Art Sehnsucht nach Anerkennung.
Ganz genau, ganz genau.
Können Sie es nachvollziehen?
Ein Stück weit schon. Jeder möchte ja als attraktiv angesehen werden, ja.
Waren Sie schon mal in Versuchung, auch sowas zu machen?
Als ich jünger war, doch schon, ja.
Ja, und dann?
Zu klein.
Ach, Sie haben irgendwie nicht, sind nicht groß genug. Die Idealmaße in Richtung Höhe.
Genau, ganz genau.
Haben Sie sich da schlau gemacht?
Nee, eigentlich nicht. War mehr, als ich ganz jung war, dass man dann gesagt hat, wow, wäre schön, das in diese Richtung zu machen. So Kindheitsträume, was man halt beruflich mal mehr gerne machen möchte.
Was heißt das, ganz jung? Wie alt waren Sie da?
So 13.
Ja, das ist ja spannend, ne? War das in Ihrem Umfeld, als Sie 13 waren? Das ist ja so ewig lang noch nicht her, ne? Das könnte ich mir vorstellen. War das so im Umfeld ein Thema? Wollten die Mädels das alle?
Ja, in dem Alter fängt man ja auch an, sich zu schminken und sich drüber Gedanken zu machen, ob man tatsächlich hübsch genug ist, man vergleicht. Also es war schon dann plötzlich ein stärkeres Thema.
Hübsch genug? Wofür?
Um anerkannt zu werden, weil man der erste Blick geht ja erstmal auf das Äußere.
Ist das unter Mädchen verbreiteter als unter Jungs?
Ganz klar, würde ich schon sagen, ja. Jungs müssen sich, glaube ich, ein Stück weit weniger drüber Gedanken machen, wobei es in den letzten Jahren auch stärker geworden ist. Aber Mädchen schminken sich, Mädchen achten mehr darauf, was sie auch tragen. Also ich denke, es ist schon wichtiger für ein Mädchen als für einen Jungen.
Als Sie darüber nachgedacht haben, ne? Als Sie so 13 waren, was haben die zu Hause gesagt? Fanden die das gut?
Ich habe es nicht größer an die Glocke gegangen. Ich habe nur so für mich drüber nachgedacht. Ach, das wäre ganz schön.
Hat es denn irgendjemand aus Ihrem Umfeld probiert? Irgendeine andere? Außer Klasse oder Freund, so eine Freundin oder so?
Nein, nein.
Also schon mir ein Traum geblieben?
Ganz genau.
Schauen Sie sich das denn heute an? Gucken Sie? Na, die hat's gemacht?
Sie meinen jetzt Germany's Next Topmodel? Das gucke ich regelmäßig. Ja.
Wie finden Sie das?
Ich finde es interessant, wobei die Kritiken ja doch sehr, sehr hart ist und da doch sehr stark mit den Träumen der Mädchen gespielt wird.
Was denken Sie denn, wenn Sie sagen, ich finde es interessant? Was finden Sie daran interessant?
Kann ich gar nicht so genau beziffern, was genau daran interessant ist. Es ist einfach eine schöne Show zu sehen, aber es ist halt am Ende die Kritiken, die die Mädchen bekommen, dann doch teilweise sehr, sehr hart. Und da sind ja teilweise auch sehr junge Mädchen dabei. Also sie sind zwischen 16 und 20. Also
das, was von Frau Klum und den Juroren kommt, meinen Sie, als Kritik?
Genau.
Das finden Sie zu hart?
Teilweise schon, teilweise. Ja.
Ist da auch so ein bisschen so ein Gefühl drin, naja, ich meine, wenn sie es schon machen, müssen sie sich das auch anhören?
Bitte?
Ist da auch so ein bisschen das Gefühl drin, wenn die das schon machen, dann müssen sie sich das auch anhören?
Ich glaube, manche machen sich nicht wirklich drüber Gedanken, wie sie am Ende an Kritik dann auch mit umgehen. Also da sind ja teilweise dann schon, dass die Tränen fließen. Also ich weiß nicht, inwieweit sie sich vorher drüber Gedanken machen, wie stark die Kritik dann sie auch betrifft. Ich glaube, so ein Stück weit platzt dann auch ein Traum, wenn man eine stärkere Kritik kriegt, als man das vorher sich selber vielleicht vorgestellt hat.
Also es ist ein bisschen so ein ambivalentes Gefühl, auch ein bisschen Mitleid mit drin?
Manchmal schon, ja.
Dankeschön. Frau Wilden war das, ne? Danke. Darf ich Sie auch fragen? Wie heißen Sie? Wie ist Ihr Name?
Lihua.
Was denken Sie, warum Mädchen Model werden wollen? Sind ja viele.
Die spielen das ja einem vor. In der Kosmetikindustrie, in der Modeindustrie. Und das spielt bei den jungen Mädchen schon eine Rolle.
Also der Nachmachereffekt?
Ja, erstens mal das und zweitens mal denken die auch an finanzielle Dinge. Wenn man wirklich in die Modebranche einsteigt, dann kann man gutes Geld verdienen.
Also der Wunsch nach dem großen Geld, das glauben Sie, das ist es?
Dazu, nicht? Der gehört dazu, eins ist.
Hätten Sie sich das vorstellen können für sich?
Ja, ich habe es auch mal durchgeführt und zwar, als ich jünger war, natürlich. Da hieß es also von der IGEDO her, man soll herkommen.
Die Modemesse in Düsseldorf, die große, ne?
Ja, und dann hat man sich da hingesetzt und dann kamen die Menschen, die da Kleider anzeigten, die kamen und suchten sich jemanden aus.
Also man musste da möglichst nett und hübsch sitzen?
Ja, man soll natürlich nicht wie ein armes Irmchen ausschauen. Ja.
Ja, und hat das geklappt? Erzählen Sie mal.
Das hat mehrere Male sogar geklappt. Und wenn nachher haben die immer schon gefragt, ja, kommen Sie, aber ich war dann in anderen Umständen, da ging das nicht mehr.
So selten Schwangeren mit Mode wahrscheinlich. Ne? Da hieß das noch Manneke, oder?
Ja, das war noch Manneke, ja. Aber das hat Spaß gemacht.
Was war das Tolle daran? Außer dem Geld.
Ja, das Geld, das war schon gutes Verdienst damals. Einfach die Klamotten anziehen und vorführen. Das hat mir Spaß gemacht.
Also dieses Stück auch Selbstdarstellung?
Ja, mit fremden, anderen Kleidern. Man hat ja diese Sachen nicht selbst getragen. Ja.
Ist das dann wie in eine andere Rolle zu schlüpfen?
Ja, das auch. Das ist auch eine schöne Sache dann. Damals gewesen für mich.
Wie lange haben Sie das gemacht?
3,5 Jahre.
Dann kam der dicke Bauch.
Ja.
Also Sie können das schon auch nachvollziehen, dass Mädels das machen?
Ja, das kann ich schon nachvollziehen. Denn die Werbung, die spielt einem das ja vor. Ja? Aber ich habe mal eine andere Frage. Welche Kriterien müssen die jungen Mädchen erfüllen, um überhaupt mal an den Klümpchen Modehimmel anklopfen zu dürfen?
Die Frage nehme ich mit. Beziehungsweise kommen Sie, setzen Sie sich hoch, wir haben ja da Stühle, reden Sie mit. Ja, auch bis dahin kriegen wir die Frage aber locker beantwortet, denke ich mir. Dankeschön, haben wir richtig was aus der ersten... Darf ich Sie auch noch fragen? Ein Mann. Wie heißen Sie?
Schuchert.
Herr Schuchert, können Sie das verstehen, dass Mädchen da so hinterher sind, Model werden zu wollen, so viele?
Das liegt an der Werbung. Wenn Sie jemanden in die Mitte stellen, dann ist es was Besonderes. Und jeder möchte mal was Besonderes sein.
Also dieses narzisstische Gefühl, in der Mitte zu stehen.
Ja, natürlich. Und die Mädchen, die sehen, dass andere so hofiert werden, möchte man auch mal dabei sein. Leider bin ich kein Mädchen.
Ich wollte gerade sagen, das klingt so, als könnten Sie das gut nachvollziehen und verstehen.
Wenn man sich hineinversetzt in die Mädchen, wie die hofiert werden, wie die mittendrin stehen, wer will das nicht noch auch mal? Und wenn die dann hofiert werden, hängt am Ende auch noch damit zusammen, populär werden zu können.
Die Chancen, die auch da drin stecken.
Richtig. Und wenn man im Mittelpunkt steht, alle gucken auf einem, plötzlich, ja, dann hat man doch eine Möglichkeit zu wachsen. Und da möchten die auch dabei sein.
Vielleicht gibt es das auch für reifere Männer, müssen sie einfach mal umtun.
Ja, leider bin ich da schon drüber weg.
Wir haben eingeladen heute den Inhaber einer Modelagentur. Den werde ich gleich mal fragen, wie das ist mit älteren Herren. Ne? Schauen wir mal.
Ja.
Dankeschön, dass Sie das erzählt haben. Und vielen Dank an Sie alle für den Einstieg in unsere Sendung heute. Die heißt Lauter kleine Klümpchen. Warum Mädchen und vielleicht auch Männer Model werden wollen. Gleich stelle ich Ihnen die Menschen vor. Einen habe ich ja schon angesprochen, die wir heute eingeladen haben, um mit Ihnen in die Diskussion zu kommen und eben auch die Frage zum Beispiel zu beantworten, die eben gerade schon gestellt worden ist. Aber erstmal, Sie sitzen schon da und haben die Hände an den Seiten. Das Josse-Stefan-Quartett, bitte. Das Josse-Stefan-Quartett. So, jetzt sind Sie dran. Sind Sie so nett, einfach sagen Sie Ihren Namen und Ihre Funktion, um sich vorzustellen?
Claudia Wallner, ich bin Erziehungswissenschaftlerin und arbeite freiberuflich und mache Fortbildung für soziale Fachkräfte zum Thema Mädchen, Lebenslagen von Mädchen, Mädchenarbeit.
Waltraud Posch, ich bin aus Graz gestern eingeflogen. Ich bin Soziologin mit Schwerpunkt Körpersoziologie und Schönheit und mein letztes Buch ist Projekt Körper und deshalb bin ich eingeladen.
Man hört es am Akzent, da habe ich eben den Bruder erwischt, ne? In der ersten Reihe, genau.
Hallo, mein Name ist Ralf Bauhaus. Ich bin mit dem Auto hierhin gefahren. Ich bin Betreiber einer Modelagentur und unter anderem auch Modelfotograf. Das heißt, spezialisiert darauf, normale Menschen besonders schön zu fotografieren, dass sie anschließend als Model arbeiten können.
Hallo, ich heiße Stefanie Jäger. Ich studiere Theater, Film und Fernsehwissenschaft an der Universität zu Köln, schreibe meine Magisterarbeit über das Thema und war auch als investigative Journalistin beim Forecasting von Germany's Next Topmodel mit dabei.
Das klingt versprechend. Kommen Sie gleich aufs Sofa, neben mich. Jetzt möchte ich es aber wissen. Was sind das denn für Mädels? Man sagt immer so Mädels, das sind ja eigentlich junge Frauen, das sind ja gar keine Mädchen mehr.
Ja, also.
Oder? Wie alt sind die?
Die Frauen, die jungen Frauen, würde ich jetzt sagen, die ich dort kennengelernt habe, waren zwischen 15 und 26 Jahre alt. Und das sind ja auch die Vorgaben von ProSieben. Die dürfen ja zwischen 16 und 25 Jahren nur teilnehmen.
16 und 25 Jahre. 25 ist ja schon erwachsen, richtig?
Ja, genau, das stimmt. Und ich weiß auch nicht wirklich, ob das den typischen Anforderungen entspricht. wenn man jetzt wirklich im Model-Business Fuß fassen möchte.
Was genau haben Sie denn da gemacht? Sie haben jetzt eben so schön angedeutet, investigativen Journalismus, was heißt das?
Also ich war vor Ort natürlich mit einem Aufnahmegerät, habe viele Frauen interviewt, auch die Mütter und die Begleitpersonen der Frauen, aber auch Agenturen, da waren auch viele Modelagenturen vor Ort, die ich dann befragen konnte. Und ich hatte auch einen Stapel mit Fragebögen mit eingepackt, weil ich das natürlich auch für meine Magisterarbeit jetzt verwenden möchte.
Was haben Sie gefragt, schwerpunktmäßig?
Ja, warum das natürlich die Frauen werden möchten.
Nehmen wir das. Warum? Genau. Das war ja auch die Einstiegsfrage. Sind da schon viele Gedanken gekommen, ganz viel in Richtung im Mittelpunkt stehen und vielleicht auch das große Geld?
Ja, ich dachte natürlich und ich habe gehofft, dass natürlich diese Sachen angekreuzt werden und war ganz überrascht und erstaunt, als sich das dann nicht so herausgestellt hat. Nämlich ganz wichtig war für die Frauen, dass sie reisen, dass sie interessante neue Personen, Leute kennenlernen und dass sie einfach was erleben. Also man hat gemerkt, dass die Frauen so an einem bestimmten Scheideweg stehen und momentan nicht ganz genau wissen, was sie tun sollen. Es waren sehr, sehr viele Studentinnen mit dabei, nämlich 49% aller Teilnehmerinnen, die ich befragen konnte, haben studiert. Und das hat mich dann auch schon verwundert. Also die waren in einer Phase, in der sie einfach nochmal sich selber ausprobieren wollten.
Also weniger die große Leidenschaft, ich will das jetzt unbedingt, als ich probiere das jetzt mal als eine von vielen Möglichkeiten aus?
Ich glaube tatsächlich. Ich meine, das Ziel wird ja einem vorgegaukelt, möchte ich es jetzt sagen, in dieser Unterhaltungs- und Entertainment-Show, dass man es in ganz, ganz schneller Zeit, nämlich in diesen 3-4 Monaten, in denen die Sendung ausgestrahlt wird, dass man es da zu Ruhm, zu Celebrity-Status, zu einfach zu einer Anerkennung bringt.
Prominenz auch, ne?
Genau, so eine Art Sternchen-Status. Man wird auf jeden Fall gekannt.
Haben die das auch ganz ehrlich gesagt, dass sie das gerne möchten?
Ob ich das möchte?
Nein, da haben die jungen Frauen das gesagt, dass sie das gerne sein möchten. Einfach bekannt sein, prominent sein, im Mittelpunkt stehen.
Also ich glaube, alle die Frauen, nachdem ich dann weitergefragt habe und auch im Fragebogen die Frage war, was sie sich denn ansonsten vorstellen könnten, meinen sie, wenn es nicht mit dem Wiedererwarten, mit dem Modelsein nicht klappt, dass sie tatsächlich gerne Moderatorin werden wollten oder aber Schauspielerin. Also das heißt, es waren schon sehr extrovertierte Persönlichkeiten mit dabei.
Also ganz klar auch in der Öffentlichkeit stehen. Ne? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Klaus Wieg hat in unserem Gästebuch geschrieben, an mich gerichtet, wie kommen Sie eigentlich darauf zu behaupten, dass sich junge Frauen trotz aller Emanzipation auf ihr Aussehen reduzieren lassen? Haben Sie die jungen Frauen gefragt? Die werden Ihnen was ganz anderes sagen. Jetzt bin ich gespannt. Die konnte ich ja nicht fragen. Aber Sie...
Ja, also die haben Heidi Klum als sehr selbstständige Frau gesehen, die ganz, ganz viel in ihrem Leben schafft. Also sie ist ja nicht nur Managerin, Topmodel, sondern auch perfekte Geliebte, tolle Hausfrau. Sie bekommt ja alles unter den Hut. Und die Mädchen versuchen ihr, und die jungen Frauen natürlich, versuchen ihr nachzueifern. Ob es dann wirklich nur eine reine Illusionswelt ist, die da geschaffen wird im Fernsehen, das ist natürlich die andere Frage.
Also haben Sie schon den Eindruck, wenn ich das richtig verstehe, dass da so ein Ideal ist, also weit über den Beruf hinaus, so ein richtiges Vorbild fürs eigene Leben?
Sie scheint eine Vorbildfunktion für die Mädchen zu sein. Genauso wie in den, ich meine, die Staffel läuft ja jetzt, es ist ja schon bereits die 5. Staffel. In den letzten 4 Staffeln konnten die Mädchen sich ja schon andere Teilnehmerinnen zum Vorbild nehmen und quasi die ganze, von Anfang bis zum Ende, den ganzen Ablauf miterleben und die Verwandlung vom hässlichen Entlein zum schönen Schwan. Und das nehmen die dann als Vorbild. Ich glaube, es ist nur eine scheinbare Emanzipation und man lässt sich wohl wirklich auf den Körper reduzieren oder auf die Prämisse, gib alles. Man muss ja in diesem Showgeschäft quasi immer sein Bestes geben, bis sich bestmöglichst präsentieren und quasi das leisten, was Heidi Klum von einem erwartet und fordert.
Warum glauben Sie das, dass Sie, das im Prinzip sowas wie, egal was die hier wollen, ich mache das. Haben Sie sowas gefragt?
Wie meinen Sie?
Haben Sie so eine Frage gestellt, die Ihnen die Antwort erlaubt, zu sagen, wahrscheinlich würden die meisten alles machen?
Ja, ich habe da auch nachgefragt. In einem meiner Fragebögen waren dann die unterschiedlichen Antworten gegeben von, was würden Sie tun? Und dann
waren die Fragen, die Antworten entweder von Schönheitsoperationen über, sie würden die Schule abbrechen oder ihre Freundin verlassen. Und tatsächlich würden das viele, viele Frauen machen. Also 70% würden ihre Haare abschneiden, 60% würden ihr Gewicht versuchen, irgendwie sich zu disziplinieren, um Gewicht zu verlieren.
Also noch dünner zu werden im Klartext.
Genau. Und es würden auch viele Frauen und Mädchen sich Schönheitsoperationen unterziehen.
Also Herr Wieck, ein kleines bisschen ist dran, ne? An der These offensichtlich, der Hörer, der ja geschrieben hatte. Zumindest ein Teil Antwort ist das ja. Wie ist das da abgelaufen? Welchen Eindruck haben Sie gewonnen?
Ich bin morgens um 7 Uhr aufgestanden und direkt zum Forecasting, zum Palladium gegangen und war total erstaunt, dass in einer Eiseskälte, es war Januar, dass da eine Reihe von Mädchen, hunderte von Mädchenscharen vor diesem Palladium anstanden. Die hatten alle hochhackige Schuhe an, Stilettos, in denen man sich, glaube ich, kaum bewegen konnte, Miniröcke, das war auch die Vorgabe vom Sender, dass man einen Koffer packen sollte mit kurzer Kleidung, mit betonter Klamotte. Und so waren die dann tatsächlich vor dem Palladium vorzufinden.
Und standen da in der Kälte? Und wie lange mussten sie dann erwarten?
Also Heidi Klum und Schüri sind tatsächlich erst gegen 14 Uhr aufgetaucht. Und die armen Mädchen und Teilnehmerinnen standen da quasi bis zu 6 Stunden. Dann wurden sie einzeln herausgepickt. Also es wurden nicht alle gesehen. Und
das heißt, da ist schon so eine Vorauswahl auf der Straße gewesen?
Auf der Straße nicht, sondern später dann im Palladium, haben mir die Frauen dann erzählt, die dann total enttäuscht wieder rauskamen und gesagt haben, ja, wir sind hier 10 Stunden, 11 Stunden gestanden, haben nichts zu essen, haben nichts zu trinken bekommen, weil wir die Koffer mit dem Geld zuvor natürlich abgeben mussten. Das war auch ein reines Chaos. Jetzt sind wir wieder gegangen, weil wir einfach nicht rankommen, weil wir auch auf diesen hochhackigen Schuhen nicht mehr stehen können.
Das klingt ja schon nach, ja, ich will jetzt nicht sagen Quälerei, ne, aber schon so ein bisschen, man muss da schon eine Menge vorher leisten. Also die, die vorher gehen, die fallen schon mal raus. Das ist ja auch schon eine Art Vorauswahl, ne?
Genau, genau. Also man muss da wirklich standhaft mit Ball bleiben, wenn man denn da noch auf diesen hochhackigen Schuhen stehen kann.
Gab es da auch Mütter?
Ja, habe ich wohl auch getroffen und ich habe natürlich auch mit denen gesprochen, weil ich wahnsinnig interessant fand, wie sie ihre Tochter dahingehend unterstützen können. Viele Mütter meinten dann, ja natürlich, ich möchte meiner Tochter da nicht im Wege stehen. Wenn es ihr Traum ist, dann möchte ich den quasi mit ihr zusammen verwirklichen. Also ich glaube tatsächlich, dass viele Mütter auch gerne im Rampenlicht gestanden wären und ihre Tochter so ein bisschen vorgeschickt haben.
Also so ein bisschen, ich habe es nicht geschafft, jetzt schafft es meine Tochter?
So schien es zumindest, ja.
Wie war das atmosphärisch unter den jungen Frauen? War da, ja, Verschwesterung, also so dieses Gefühl, wow, wir sitzen jetzt irgendwie alle in einem Boot und das irgendwie, was packen wir? Oder war da eher so ein bisschen, vielleicht ist die schöner als ich oder so?
Also ich glaube, es war so ziemlich alles vorzufinden. Aber was mir aufgefallen ist, dass nicht nur ganz viele Begleitpersonen mit dabei waren, also wie zum Beispiel auch die Mütter und die Freunde, sondern dass die Frauen auch untereinander Telefonnummern ausgetauscht haben, sich auch informiert haben über das Leben der anderen, dass zum Beispiel viele, 35%, schon bei anderen Castings mit dabei waren und es immer wieder probieren. Und ja, da war schon ein reger Austausch zwischen den Mädchen.
Also eher freundschaftlicher Umgang untereinander.
Ja, definitiv.
Haben Sie erfragt, welche Vorstellungen von der Arbeitswelt dann eines Models da herrschen?
Ja, das wäre eine gute Frage gewesen. Aber natürlich habe ich die Mädchen befragt, wie sie sich vorstellen, wie ein Model zu sein hat. Und da war dann ganz wichtig, wie auch das Format schon seit 4 Staffeln immer wieder anprangert und als oberste Maxim setzt, nämlich, dass die Frauen verwandlungsfähig sein müssen, formbar, diszipliniert und ehrgeizig. Und das wurde auch tatsächlich immer angekreuzt. Also da stand nichts von Werte und moralischen Normen, die da erfüllt sein sollen oder Intelligenz, sondern die Frauen versuchen schon dem Ideal, das Heidi Klum verkörpert, und haben möchte, dass sie dem gleich tun.
Das war ja Ihre Frage auch. Ich schaue die Hörerin an, die jetzt hier oben auf dem Ü-Wagen sitzt, ne, die ja eben in der ersten Runde gefragt hatte, was muss man denn eigentlich leisten? Was ist denn eigentlich der Job, um überhaupt angenommen zu werden? Also wie kommt man da überhaupt erst rein? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wir haben ja einen Experten hier, der eine Antwort dazu geben kann. Ich danke Ihnen erstmal sehr. Frau Jäger, bin wirklich gespannt, was bei der Arbeit dabei rauskommt. Da werden wir ja vielleicht auch noch ein bisschen was von hören. Bevor wir, ich komme einfach ein bisschen näher zu Ihnen, Herr Bauhaus. Genau. Naja, ich traue mich, genau. Aber bevor wir miteinander reden, kriegen wir noch ein bisschen tolle Musik, oder? Oh, klasse. Joshua Stefan, bitte. Das Joshua Stefan Quartett. Live hier in Neuss auf dem Markt und natürlich live auf WDR 5 mit Hallo Ü-Wagen. So, jetzt sitze ich neben Ihnen, Herr Bauhaus, Ralf Bauhaus, selbst Model. Modelfotograf, genau. Und Inhaber einer Modelagentur. Das ist schon bei einem Modell gesagt. Jetzt kam ja eben die Frage, ne? Was muss man denn überhaupt schaffen oder leisten oder wie muss man sein, um da überhaupt reinzukommen? Führt ja dahin, hat das Ganze irgendetwas mit der Realität zu tun, beziehungsweise wie sieht die denn eigentlich aus?
Also die meisten Punkte, die jetzt so angesprochen werden bei Germany's Next Topmodel und die ganzen Kriterien, die gerade aufgezählt wurden, ich muss immer so ein bisschen rümpfen, wenn ich das so höre. Das hat mit der Realität jetzt im Ganzen nicht viel zu tun. Auch gerade haben wir den älteren Herrn gehört, der meinte, er wäre schon zu alt zum Modeln. Und wenn ich speziell durch die Straßen gehe und jetzt für meine eigene Agentur Ausschau halte, wen könnte ich denn jetzt gut noch einsetzen, wen könnte ich gebrauchen, dann gucke ich nicht nach kleinen Mädels, so von 15 bis 20, sondern dann gucke ich ganz gezielt in ältere Zielgruppen, vielleicht der graumelierte Herr um die 50 oder was ganz im Trend ist jetzt, weißhaarige Frauen, die ein junges Gesicht haben, also die auch bewusst ihre Haare nicht färben. Und da habe ich grundsätzlich zu wenig Leute. Also ab 30 kann man sagen, da wird die Luft dünn und da sind auch eigentlich die Leute, die am meisten machen, weil wir dürfen ja eins nicht vergessen, in Deutschland wird 98% Werbung produziert. Und wenn man den täglichen Prospekt aufmacht, da sieht man ja nicht nur Teenies, sondern da sieht man eigentlich die Familie am Kaffeetisch, da sieht man den älteren Handwerker oder den Geschäftsmann. Und das ist eigentlich das Klassische, was in einer Modelagentur verbucht wird. Modelle jedes Alters und jeder Couleur. Und das, was Germany's Next Topmodel so ein bisschen impliziert, ist ja, du musst jung sein, du musst gut aussehen und du musst diesen und jenen Standards entsprechen. Wobei ich sagen muss, dass das in der Praxis eigentlich von der Buchungsfrequenz her am seltensten vorkommt.
Aber die Topmodelle sehen doch alle so aus. Die sind alle nicht über 50 und haben einen Bauch.
Das stimmt. Aber wir reden ja jetzt vom Modelberuf im Allgemeinen. Und ich meine, man muss ja auch differenzieren, ob man jetzt ein High-Fashion-Model ist, was vielleicht auf den internationalen Laufstegen läuft oder irgendwo eine Modeproduktion im Ausland macht. Aber der prozentuelle Anteil der Fotomodelle, die es beruflich machen und die das machen können und auch schaffen, der liegt irgendwo im Promillebereich.
Es heißt, es gibt also auch für die anderen einen großen Markt, beziehungsweise eigentlich noch einen größeren Markt.
Ja, also tatsächlich einen viel größeren Markt. Wir haben gerade schon intern hier gesprochen, wer denn bei uns der Bestseller ist. Und da muss ich sagen, das ist ein Geschäftsmann aus meiner Agentur in Bocholt. Den habe ich irgendwann mal angesprochen und gesagt...
Auf der Straße oder wie machen Sie das?
Ja, ganz diskret im Café. Und ich habe gesagt, Wolfram, du bist der richtige Typ. Aber er wollte absolut nicht. Und irgendwann haben wir uns mal später über einen Model-Contest kennengelernt, wo er auch in der Jury war. Und seit der Zeit habe ich eigentlich diesen Mann unter Vertrag. Und er hat in kürzester Zeit schon 7 Fototermine gemacht. Also ein Mann von 55 mit grauen Haaren. Kein junges Mädchen.
Aber trotzdem, Sie sind ja selber auch Model, ne? Und ich muss Sie jetzt mal beschreiben, Sie sind ziemlich groß, ne? Sie sitzen Sie gerade 1,89, ziemlich schlank, Sie haben so ein markantes Gesicht, also Sie passen schon eher in meine Vorstellung von Model als vom Otto Normalverbraucher.
Also ich sag mal, schön wär's. Also ich bin absolut ein Model außerhalb des Trends, weil ich für mein Alter tendenziell zu jung aussehe.
Sie haben dunkles Haar mit ganz wenigen grauen Teilen.
Ganz wenig graue Haare.
Sie sind noch zu dunkel?
Richtig, genau. Also was ich mache, das ist so die klassische Sache, James Bond, so ein bisschen der George Clooney-Typ. Jetzt habe ich auch aktuell wieder eine Werbung am Laufen, die wird man sich demnächst ansehen können, wo ich dann als James Bond für eine Automarke werbe. Aber das ist halt sehr wenig, was produziert wird, weil das klassische Model ist eigentlich universell einsetzbar und nicht unbedingt super schön, das muss man dazu sagen, weil es ist ja wichtig, dass auch ein normaler Mensch angesprochen wird von irgendeiner Werbung. Und wichtig ist immer, dass der jeweilige Kunde sich zum jeweiligen Produkt dieses Model assoziieren kann. Wenn man eine tolle Marmeladenkampagne macht, wo man einen super sympathischen Mann neben der Marmelade sitzen haben möchte, dann wird man nicht unbedingt mich nehmen, weil ich zu markant bin. Vielleicht auch zu sehr den klassischen Model-Ideal entspreche. Diese Jobs machen eigentlich ganz andere, sondern Leute, die eher normal aussehen, die vielleicht auch nicht ideale Proportionen haben, sondern die vielleicht einfach was Sympathisches und was Nettes haben, was eben positiv für das Produkt wirkt.
Das ist aber jetzt interessant, was Sie sagen, weil es sehr viele Untersuchungen gibt, die sagen, dass wir, die Konsumentinnen und Konsumenten, aber eher gerne da was richtig Schönes sitzen haben und uns lieber damit identifizieren, als mit jemandem, der vielleicht genauso aussieht wie ich und du.
Gut, ich sag mal, mittlerweile ist es ja so, dass die Modelbranche immer vielschichtiger wird. Und ich denke mir einfach, dass viele Produzenten oder überhaupt Leute, die produzieren, eher sagen, nein, wir wollen jemand, der eigentlich auch in die Rolle des Handwerkers reingeht. Es bringt ja nichts, wenn man da einen American Beach Boy eine Bohrmaschine in die Hand gibt, der gerade einen Dübel reindreht. Also es sieht nicht sehr authentisch aus.
Glaubt keiner, ne?
Glaubt keiner, genau. Also da ist so ein bisschen Authentizität gefragt. Und deswegen wirklich, man kann sagen, 98% aller Jobs haben eigentlich mit diesem Ideal, was da vermittelt wird, gar nichts zu tun. Und der einfachste Weg ist meines Erachtens auch nicht, da auf so ein Casting zu gehen und
im Café zu sitzen und auf Sie zu warten.
Das wäre im Idealfall das Beste, wenn man mich trifft, ja.
Nein, ich meine das jetzt mal ohne Quatsch. Also ich laufe, also das Beste ist einfach durch die Straßen zu laufen, oder wie mache ich das? Oder rufe ich bei einer Agentur an und sage, ich würde ganz gerne, gucken Sie mich doch mal an?
Ja, also anrufen würde ich nicht gerade, weil die haben meistens viel zu tun. Aber eine E-Mail mit ein paar aussagekräftigen Fotos, die reicht schon. Aber das ganz Interessante an der Sache ist, und da möchte ich noch kurz was sagen, ich bekomme jeden Tag E-Mails mit Bewerbungen, auch von jungen Mädchen, von vielen jungen Männern. Es sind selten Ältere dabei, was ich leider immer vermisse. Und von diesen 100 Leuten, sage ich mal, wenn ich die anrufe und sage, bitte ruf in der Agentur an für ein Vorstellungsgespräch, melden sich vielleicht nur noch 10 Leute. Ich weiß nicht warum, vielleicht weil es ernst wird oder vielleicht weil dann wirkliche Herausforderungen an einen herantreten. Und von den 10 Leuten, die dann tatsächlich anrufen, kommen vielleicht 1, 2 oder 3 wirklich vorbei.
Wie erklären Sie sich das?
Ja, das frage ich mich gerade. Ich weiß es nicht. Vielleicht weil es was anderes ist, ob man sich irgendeiner Illusion hingibt. Und ich glaube, im Unterbewusstsein spürt man sehr, sehr wohl, dass diese ganze Sendung eigentlich eine Unterhaltungssendung ist, die eigentlich so eine gewisse Illusion verkauft. Und ich glaube, dass die Tendenz vielleicht wirklich zur Illusion größer ist als zum realen Leben. Weil im realen Leben, da geht es ja doch ein bisschen anders ab. Und das Modeln ist sicherlich nicht geeignet, um schnell, leicht Geld zu verdienen, um schnell berühmt zu werden. Also das sind alles Sachen, die wahrscheinlich da nicht so einfließen. Da gehört Disziplin zu, da gehört Beharrlichkeit zu, auch ein gutes Selbstbewusstsein. Also man muss eine gewisse Charakterstärke mitbringen, weil man hört in dieser Branche öfter ein Nein wie ein Ja. Und wahrscheinlich ist das der Grund, warum dann viele dann letztendlich vor den ultimativen Schritt dann doch zurückschrecken und dann zur Agentur kommen.
Dann ist also der Teil, nehmen wir jetzt mal das Beispiel dieser Sendung, in dem ich runtergeputzt werde und mir anhören muss, das machst du nicht richtig, das machst du nicht richtig und da ist noch zu viel und dieses und hier mehr Disziplin und solches. Dann ist das schon realistisch?
Ich denke auch nicht, weil ich beurteile ein Model eigentlich anders. Wenn ich ein Model sehe und die mir dann erzählt, ja, sie müsste jetzt auf 36 runter oder auf 34 vielleicht sogar, dann sage ich, bleib mal so, wie du bist. Wir haben sehr viele Anfragen, wo bewusst Kunden anrufen und sagen, wir wollen ein sympathisches Mädel, die nicht so typisch in dieses 0815 Klischee reinpasst.
Dürr, sagen Sie es ruhig.
Ja, ich wollte es nicht so aussprechen. Die also nicht so dürr ist, sondern die auch ein bisschen weibliche Proportionen hat, die eine weibliche Figur hat. Da gehen die Anfragen ganz gezielt hin. Und jedem Mädel, was ein fotogenes Gesicht hat, der sage ich nicht, nehm ab, werd 36 oder vielleicht sogar noch dünner. Ich sage, bleib so. Wir brauchen 38er Konfektion. Ich habe jetzt gerade wieder eine interessante Anfrage gekriegt, Hochzeitsmoden. Der Kunde möchte nur 38er bis 40er Größen.
Sind Sie da die löbliche Ausnahme und Ihr Kundenstamm?
Nein, weil ich kann gar nicht die löbliche Ausnahme sein, weil in Deutschland generell 98% Werbung produziert wird. Es wird wenig Mode gemacht und wenn, dann nur in den großen Metropolen, Polen, Hamburg und München. Mittlerweile wird nur viel im Ausland produziert und dieses, was man sieht, dass die Mädels da so über den Catwalk schlendern, das ist eigentlich eher das, was am wenigsten gemacht wird. Der tägliche Job des Fotomodells ist eben, dass man gebucht wird für einen Werbejob und dass man den diszipliniert einfach hinter sich bringt.
Frau Jäger, als Sie da unterwegs waren und für Ihre Forschungsarbeit interviewt haben, sind Ihnen da auch sozusagen, wie nennt man die denn, Modeljäger über den Weg gelaufen?
Ja, ganz, ganz viele.
Sagt man so, Modeljäger?
Model Scout, würde ich sagen.
Model Scout, okay.
Ja, diese Modelagenten habe ich tatsächlich angetroffen und die haben wahllos ihre Karten verteilt und kamen mir nicht wirklich seriös vor. Ich habe dann einen gefragt, ja, auf wen warten Sie denn, bevor die Show dann zu Ende war? Und er meinte, ja, ich schaue mich mal um, ich suche eigentlich sehr, sehr dünne Mädchen. Dann meinte ich, ja, das sind doch ganz, ganz viele. Hier, die tragen doch alle Größe 36, Größe 38. Ich meine, vielleicht passt da ja eine ins Konzept. Und er meinte dann, nee, er suche dünnere Frauen. Ich habe mir jetzt mal seine Homepage angeschaut, nachdem er mir dann auch seine Karte gegeben hat. Und auf dieser Homepage waren wirklich sehr dünne Frauen nur verzeichnet. Es waren Frauen, die zwischen 1,70 und 1,80 groß sind, zwischen 40 und 50 Kilo wiegen. Also wirklich sehr, sehr schon fast magersüchtig erscheinen. Und diese unseriösen Model-Scouts waren da wahllos anzutreffen.
Naja, ist ja die Frage, ob das unseriös ist. Ne? Ich meine, wenn es einen Markt dafür gibt. Also Hannelore Buck möchte ich gerade noch zitieren, die auch geschrieben hat und sagt, ich bin weder dick noch dünn. Und meiner Meinung nach sind ganz viele Modeldesigner homosexuell und das Diktat rührt von der Maßgabe der knabenhaft schlanken Frau her. Ich finde, Frauen sollten mit viel mehr Selbstbewusstsein ihre Pfündchen tragen und der Gefahr von Essstörungen entgegenkommen. Ja, das löst das ja aus bei vielen Menschen, die sowas sehen und auch hören. Ne? Gucken wir doch mal auf die Seite, Herr Bauhaus, die andere Seite eben, die Agenturen. Kann ich mich denn darauf verlassen, dass die seriös sind, alle so?
Also grundsätzlich würde ich sagen, nein. Also man muss etwas, es ist ganz schwierig, da jetzt wirklich was konkret so zu sagen. 95% aller Internetseiten, erstmal, die man googeln kann, die sind nicht seriös.
Die wirken nämlich auch so, ne? Deswegen gucke ich auch so kritisch und auch wenn man sich, Sie werden das auch kennen, wenn Sie Ihre Tageszeitung aufschlagen, ne? Und dann stehen auf den Seiten auch ganz viel Models gesucht und so. Also bei mir kommt da eher so ein Zungenschlag manchmal, also ob ich da wirklich ein Kleid vorführen soll, ich weiß es nicht.
Also ich denke, ein bisschen weit, es ist sehr schwierig, alle Aspekte da zu berücksichtigen. Ein bisschen weit sollte sich das angehende Model vielleicht auf die Intuition verlassen. Aber es gibt auch ein paar Faustregeln. Nämlich, dass man nicht für irgendeine Internetseite Geld bezahlt, in die man sich selbst mit selbstgemachten Fotos eintragen kann. Das kann man sich schon denken, dass das nichts ist, weil der normale Kunde hat gar keine Zeit, sich durch Tausende von Internetseiten durchzublättern, um vielleicht mal gegebenenfalls einen Typen rauszusuchen. Da sitzt der einen halben Tag, sondern es geht eigentlich so, ich bekomme eine E-Mail oder einen Anruf und ich stelle das Angebot zusammen. So läuft das im normalen Agenturbetrieb. Also nicht irgendwo wild einschreiben, irgendwie 100 € bezahlen, aber auch nicht auf irgendwelche unseriösen Agenturversprechungen eingehen, dass man sagt, okay, du zahlst jetzt 1.000 € und dann bist du hier unser Topmodel, weil das wird auch gemacht. Ein ganz neuer und beliebter Trick ist ja im Moment, dass man die Leute zu kostenlosen Shootings einlädt. Kann man im Internet finden. Die Leute kommen dann wirklich dahin, jeder kann dahin kommen, wird kostenlos fotografiert. Dann heißt es aber, ja, aber wenn ihr jetzt die Fotos haben wollt, dann müsst ihr 150 oder 200 € bezahlen. Und da jeder die Fotos haben will, zahlt das jeder. Da habe ich mir schon mal gedacht, mein Gott, so einfach kann man Geld verdienen. Ja, das ist also im Moment das, was läuft. Und viele von den Leuten, die sich bei mir vorstellen, die haben das schon hinter sich. Gut, die hatten da ein paar Fotos, die ich mir dann angucken konnte, wo ich dann aber sagen musste, naja, jetzt habt ihr da 200-300 € bezahlt, aber viel weiter sind wir trotzdem nicht. Aber gut, ihr sitzt jetzt schon mal hier.
Also kann man Pi mal Daumen sagen, wenn ich vorher eine ordentliche Stange Geld schon mal abdrücken soll, dann ist das nix, dann ist das unseriös?
Auch nur bedingt richtig. Also eigentlich steht und fällt das Ganze mit der persönlichen Beurteilung von einem selbst. Man muss selbst wissen, okay, kann ich Model sein oder kann ich es nicht? Der beste Weg, und so habe ich diesen Weg damals beschritten, ist eigentlich, dass man autark ist als Model, dass man selbst geeignetes Bildmaterial bekommt, sich selbst bei vielen Agenturen bewirbt, vielleicht sich gegebenenfalls von einem Künstlerdienst beraten lässt. Die sind da oder sollten zumindest objektiv sein. Und dann autark als Model halt arbeitet. Aber das Problem fängt einfach da schon an. Wo bekomme ich geeignetes Bildmaterial her? Geeignetes Bildmaterial, das mich auch so darstellt, dass der nächste Kunde auch meint, anhand meines Bildmaterials kann ich auch als Model arbeiten.
Und also wenn Papa und Mama mit liebendem Auge fotografieren, ist das wahrscheinlich nicht das Richtige.
Das hat nichts und es ist auch sehr schwierig, weil ich kann gerade aus der Perspektive viel dazu sagen, weil ich auch als Modelfotograf arbeite. Also ich bin wirklich darauf spezialisiert, Fotomodelle so auszustatten, dass sie anschließend glaubhaft als Model arbeiten können. Dass sie auf einer Höhe sind mit anderen, die schon lange arbeiten. Und der normale Fotograf, der lernt vielleicht das Licht setzen, der lernt die Technik, aber er lernt die Modelposen nicht. Und es fängt schon dann an, schwierig zu werden, wenn es darum geht, was für ein Typ habe ich vor mir? Braucht er ein weiches Licht? Ich habe zum Beispiel einen guten Modelkollege, Bernd das Model, der ist relativ bekannt in der Modelbranche. ist ein sehr softer Typ. Er braucht also, um gut auszusehen, relativ hartes Licht, um auch entsprechend imagemäßig rüberzukommen. Und diese Kunst beherrschen nicht viele Fotografen. Und das ist wirklich ganz schwierig, dass man da nicht irgendwo hingeht, wo man anschließend viel Geld zum Fenster rauswirft und eigentlich nicht weiß, ja, wie geht's jetzt weiter? Und ich muss selbst sagen, ich habe selbst in meiner Jugend, bevor ich überhaupt Erfolg als Fotomodell hatte, sehr viel Lehrgeld bezahlt. Ich habe, glaube ich, 5.000 D-Mark damals ausgegeben an Setkarten, an Fotos, bis ich auch den richtigen Fotografen hatte, der mich auch so in Szene setzen konnte, dass ich auch mit dem Material was anfangen konnte, um überhaupt in der Modelbranche eine Chance zu haben. Also das ist ein ganz schwieriges Kapitel und am besten, man sucht sich wirklich jemanden, der einen da objektiv berät, ohne gleich im Hinterkopf die Dollarzeichen zu haben.
Also große Karriere kommt dann vielleicht hinterher, aber davor steht eine ganze Menge. Ist Ihre Frage damit beantwortet oder möchten Sie nochmal nachhaken?
Im Wesentlichen ist es schon beantwortet, aber was haben die jungen Mädchen für eine Vorstellung, wenn die zum Casting von Heidi Klum gehen?
Frau Jäger.
Die hat ja auch Vorstellungen, ja? So müssen die aussehen. Das möchte ich auch mal wissen.
Naja, offensichtlich andere, ne? Als zum Beispiel Herr Bauhaus, das jetzt gerade gesagt hat. Würden Sie das nochmal ganz kurz zusammenfassen?
Ja, ich glaube, sie träumt den Traum des Stars, dass sie in möglichst kurzer Zeit zu einem Art Sternchenstatus, Celebrity-Status gelangen können.
Doch schon ganz andere Vorstellung, ne? Herr Bauhaus, was glauben Sie? Haben vielleicht, Sie werden das ja sehen, wahrscheinlich die Sendung, ne? Schätzen Sie das so ein, dass da welche dabei sind, die Germany's Next Topmodel werden könnten?
Also ich meine, wer in der Sendung ist, hat genug Medien-Publicity, damit er überhaupt erstmal ein paar Aufträge kriegt. Und ich denke mir, die Mädels, die jetzt da sind, die kriegen einige Aufträge und werden dann auch ein bisschen Geld verdienen. Also das ist relativ klar, weil jedes dieser Gesichter verbindet sich auch mit dieser Sendung gleichzeitig, die ein Massenpublikum ist. Aber man muss es ja einfach mal generell sehen. Germany's Next Topmodel ist eine Unterhaltungssendung, eine sehr erfolgreiche, eine sehr gute, also im Sinne von der Kommerzialität. Ich meine, ich mag die Sendung jetzt nicht so, aber man muss sagen, sie ist sehr erfolgreich. Und entsprechend wird die Sendung auch so designt. Also es ist ja keine Sendung, wie berät man Menschen am besten, damit sie wirklich den Weg in die Modelbranche fassen, sondern es ist wirklich eine Sendung, die Illusionen verkauft und auch von der Illusion lebt. Und ich schließe mich ihr da an. Also es ist ja, eine reine Illusionswelt. Ne?
Da wird dann also schon aber was vorgegaukelt, was eigentlich gar nicht wirklich dabei rauskommen kann?
Naja, für den einen oder anderen vielleicht etwas, aber man muss ja einfach mal verfolgen, was wird aus den einzelnen Mädels, die daran teilnehmen. So, und ich glaube, dann kann man sich die Frage selbst beantworten. Einige schaffen den Sprung halt, dass sie ganz normal als Model arbeiten. Gut, das kann man aber auch wesentlich einfacher haben. Dafür muss ich diesen Zirkus nicht mitmachen. Dann gehe ich einfach zu einer Modelagentur, lass mich dort beraten, guck, wie die Chancen sind und gute Modelagenturen gehen auch hin und sagen, du bist so geeignet, wir finanzieren dir gegebenenfalls Fotos und Setkarte vor und holen uns das mit den Jobs wieder rein. Und wenn du nicht als Model arbeitest, hast du keine Kosten. So mache ich das zum Beispiel. Wenn jemand sehr geeignet ist, sage ich, okay, du bist sehr geeignet, wir finanzieren dich vor. Das hat natürlich in dem Moment den Nachteil, dass die Copyrights bei der Agentur liegen und man keine anderen Agenturen haben kann. Also man erkauft sich sozusagen den Vorteil, dass man nicht persönlich investieren muss, mit dem Nachteil, dass man halt an die Agentur gebunden ist.
Eine Hand wäscht die andere, oder?
Ja, ist immer ein Für und Wider, bei allen Sachen im Leben.
Aber Sie haben gerade eben einen Satz noch dazu. Ja. Sie haben gerade eben gesagt, es ist gut, jemanden zu haben, der einen berät und einen auch richtig in Szene setzt. Welche Posings muss ich da beherrschen und so. Das ist ja ein ganz großer Schwerpunkt in dieser Sendung auch. Ja. Geht das denn in eine falsche Richtung oder ist das schon manchmal so denken, ach, ja, das ist aber ganz gut.
Also ich würde sagen, es ist ziemlich aufgebauscht, das Ganze. Also es ist im reellen Leben nicht so, wie es da dargestellt wird. Und es ist auch nicht so wild mit der Figur, weil wenn ich ein Model bei mir sitzen habe und ich berate sie und sie meint, sie müsste da abnehmen und dort abnehmen, dann sage ich, pass auf, das, was du auf der einen Seite vielleicht als Schwäche siehst, ist auf der anderen Seite schon wieder eine Stärke, die dir auch helfen kann, dass du dich verkaufst. Ich habe gerade davon gesprochen, Brautmoden Größe 38 bis 40. Das verkauft sich. Wenn die jetzt abnehmen will, dann würde ich sagen, bitte nicht. Ne? Bleib so.
Aber was Sie da sagen, macht ja wirklich deutlich, dass ein ganz klares Schönheitsideal, eine klare Vorstellung, vielleicht auch durch Sendungen dieser Art in die Welt gesetzt, tatsächlich da ist, wonach alle nacheifern und glauben, so und gar nicht anders müssen wir jetzt sein. Da bin ich mal wirklich gespannt. Ich gucke jetzt in die andere Richtung, nämlich in Richtung Soziologin, was Sie da gleich dazu sagen werden. Aber erstmal das Joshua-Stefan-Quartett, die Nachrichten gleich im Radio und dann geht's hier weiter. Bitteschön. Hallo Ü-Wagen steht heute in Neuss auf dem Markt mit dem Thema lauter kleine Klümpchen, warum Mädchen Model werden wollen. Und in der ersten Stunde ist eigentlich schon ziemlich deutlich geworden, dass das Bild und die Vorstellung, die zum Beispiel diese Sendung Germany's Next Topmodel in die Welt setzt, was wie denn Models zu sein haben und was eigentlich gewünscht wird auf dem Markt, in Anführungszeichen, auf dem ja Modemarkt im weitesten Sinne und Werbemarkt vor allen Dingen, eigentlich in der Realität relativ wenig mit dem zu tun hat, was uns da vorgegaukelt wird, was aber offensichtlich den Nerv von ganz, ganz, ganz vielen, besonders auch jungen Menschen trifft, denn allein für diese laufende Staffel, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, haben sich über 23.000 junge Mädchen und junge Frauen beworben, die in dieses Casting gegangen sind und unbedingt bei dieser Sendung mitmachen wollen, mit den unterschiedlichsten Vorstellungen wahrscheinlich, was dabei herauskommt. Aber eben die Vorstellung, die große weite Welt wartet auf mich. Ich werde prominent werden, ich werde viel Geld verdienen, ich werde lauter interessante Sachen erleben. All das ist in den Köpfen drin und das ist ja auch vorstellbar, wenn man sich so die Bilder anguckt, die einem da gezeigt werden und eben zum Teil, wie der Inhaber einer Modelagentur gerade eben gesagt hat, zum Teil eben auch vorgegaukelt werden, weil, wie er sagt, das mit der wirklichen Arbeitswelt, mit den Anforderungen, die wirklich gestellt werden und dem, wie dieses Leben dann wirklich aussieht, verdammt wenig zu tun hat. Jetzt stellt sich ja die Frage, warum machen die das? Ne? Warum eigentlich machen sie das? Und warum versuchen sie so verzweifelt, einem Bild zu entsprechen, Größe 34 oder maximal 36 zum Beispiel zu haben, sich dann doch noch was runter zu hungern, um vielleicht in dem Casting dann doch noch irgendwie gesehen zu werden? Da sind ja Bilder im Kopf, auch von uns anderen, die wir uns diese Sendung anschauen, von Schönheit, die ja interessant sind, wenn nicht fragwürdig. Aber gucken wir doch mal. Neben mir sitzt die Soziologin und Autorin Waltraud. Na Quatsch, da bin ich ja überhaupt nicht. Genau. Frau Posch, zu Ihnen wollte ich, ganz genau. Wie ist das denn mit den Schönheitsidealen? Ich meine, ist doch eigentlich klar, es ist doch nichts Neues. Menschen wollten doch eigentlich immer schon schön sein, oder?
Schönheitsideale an sich sind überhaupt nichts Neues. Neu ist die sehr starke Globalisierung und Medialisierung und neu ist auch die Möglichkeit, dass der schöne Körper weitgehend machbar ist. Wenn man sich vorstellt, frühere Generationen...
Moment, was meinen Sie mit Demokratisierung und Global? Also das verstehe ich jetzt nicht in dem Zusammenhang.
Ja, frühere Menschen sahen Schönheit bestenfalls auf irgendwelchen Bildern. Also man muss sich allein überlegen, wie sich Technologien verändert haben, den schönen Körper abzubilden. Das hat sich erstens durch den Film verändert, also wie der Film aufkam, und dann auch durch die Möglichkeiten in der Fotografie und dann später noch in der digitalen Nachbearbeitung. Das heißt, gleichzeitig mit dieser Medialisierung wurden Ideale viel präsenter. Die es natürlich früher auch schon gab. Es war wahrscheinlich Menschen nie ganz egal, wie sie aussahen. Aber wir haben jetzt einen höheren Stellenwert dadurch. Und was ich so spannend finde, ist, dass diese, also immer wieder von der Vielfalt an Idealen gesprochen wird. Wir haben sie auch in der Sendung vorhin schon gehört. Ich zweifle das an, dass es wirklich so eine Vielfalt gibt. Natürlich ist es breiter geworden, völlig klar, das bin ich völlig bei Ihnen, Herr Bauhaus, dass nicht nur Größe 34 gesucht wird, aber trotzdem gibt es ganz viele Normen, die wir als automatisch voraussetzen. Zum Beispiel haarlose Beine. Würden Sie eine Frau interessant finden, die bei Ihnen mit behaarten Beinen kommt?
Sie meinen jetzt beruflich interessant,
ja,
ne?
Ja, beruflich interessant, natürlich, ja, Entschuldigung.
Würden Sie, Herr Bauhaus?
Also ich würde es jetzt nicht nur an den behaarten Beinen festmachen.
Ja, Moment, bleiben wir bei den Beinen.
Also klar, ich meine,
die müssen heutzutage rasiert sein.
Ja, natürlich, also da gibt es gewisse Standards und Normen und die sollten eingehalten werden. Wobei man das aber auch ergänzen kann. Aber ich glaube, da werde ich Ihnen nicht generell widersprechen, weil es gibt ja gewisse Schönheitsideale und auch gewisse schöne Formen. Und da sprechen wir Menschen ja alle auf Ähnliches an. Und ein sehr gutes Beispiel, was man da anführen kann, ist, wenn zum Beispiel ein Film besetzt wird mit einem Schauspieler, der vielleicht nicht dieses typische heldenhafte Aussehen hat, also mit hohen Wangenknochen, einem markanten Kinn, dann wird's uns allen mulmig, weil der Typ nicht in die Rolle passt. Es scheint also unbewusst schon so zu sein, dass gewisse Kopfkonfigurationen auf gewisse Charaktermerkmale assoziieren. Und das ist ja ein unbewusster Prozess, der da abläuft. Ich wollte es nur kurz einwerfen.
Also die großen Kinderaugen, das sind immer die guten, ne?
Ja, das sind dann wahrscheinlich die unschuldig guckenden Mädels oder was. Ja, aber man hat so gewisse Klischeevorstellungen, die hat man unbewusst, sei es durch die Sozialisation unserer Kultur. Es kann aber auch sein, dass das viel tiefer programmiert ist im Menschen. Das würde vielleicht das Seelische des Menschen ansprechen oder vielleicht noch Dinge, die viel tiefer liegen im spirituellen Bereich. Das wird aber jetzt den Rahmen sprengen.
Genau, das meine ich. Nicht, dass das den Rahmen sprengt, sondern steckt das in uns drin, also diese Vorstellung, was schön ist, was in Anführungszeichen gut ist?
Sie sprechen einen ganz tiefliegenden Streit an zwischen der Biologie und der Soziologie. Also das kann ich jetzt nicht beantworten. Ich bin
Soziologin. Aus Ihrer Sicht?
Und schaue natürlich eher auf die gesellschaftliche Perspektive. Es gibt diesen Trend in der Schönheitsforschung, dass man sagt, das ist grundgelegt. Klar ist aber auch, es ist sehr viel gesellschaftlich konstruiert. Und genau das finde ich so interessant, dass heute sehr stark der Trend herrscht, zu sagen, das mache ich unabhängig von gesellschaftlichen Normen. Zum Beispiel, ich färbe mir die Haare, weil ich selber es so will.
Ich tue das für mich.
Ja, genau, Sie sagen es. Ich tue es für mich und ich tue es, um mich wohlzufühlen. Also wir haben eine ganz starke Innenorientierung, die negiert, dass wir sehr wohl auch außenorientiert sind. Das finde ich auch so interessant bei der Sendung Germany's Next Topmodel, dass es sehr häufig um die inneren Werte geht, zumindest bei dem, was gesagt wird, und das Äußerliche eigentlich gar nicht mehr als das benannt wird. Es wird völlig vorausgesetzt, dass die mindestens 1,70 sind. Und da ist ja eine dabei, die ist 1,70. Und da wird aber ständig betont, wie klein sie ist. Das heißt, 1,70, das eigentlich über dem Schnitt ist, ich glaube, also in Deutschland wurde ja 2009 eine riesige Reihenuntersuchung gemacht, da kam raus, die durchschnittliche deutsche Frau ist 1,67. Das würde mich auch noch interessieren bei Ihnen, Herr Bauhaus, weil Sie gesagt haben, Größe 38, 40, für welche Größe, für welche Körperlänge, also ist da auch die 1,60 Frau inkludiert oder hat die sowieso keine Chancen?
Ja, man muss es differenzieren. Also tendenziell spreche ich jetzt schon von gewissen Standardgrößen, wobei ich die gar nicht so eng fasse, bei 98% Werbung. Das heißt also, da sitzen Leute, da machen Leute irgendwelche Dinge wie Geschirr spülen oder auf dem Sofa sitzen oder Fernsehen gucken, zum Beispiel für irgendeinen Katalog, wo Möbel abgebildet werden. Da spielt es eigentlich gar nicht so die Rolle, wie groß die sind. Und es gibt auch Werbung, die speziell und zielorientiert gewisse Typen darstellt, die ganz besonders auffällig sind. Es gibt zum Beispiel eine sehr, sehr interessante Agentur in Frankreich, die nennt sich Ugly People. Da sind nur ganz ausgefallene, schrille Vögel und die kriegen richtig gute Gagen. Also ganz, ganz tolle Charaktere, die da abgebildet werden, also für Werbesachen, die speziell wirken sollen, weil Werbung muss ja immer auffallen. Es gibt ja einmal das klassische Klischee-Model, was ich irgendwie aufs Sofa mitsetze und ein bisschen nett aussieht, aber es gibt ja auch ganz viele Charaktertypen, die gar nicht gut aussehen, aber trotzdem als Model arbeiten, weil sie halt durch die Präsenz ihres Antlitzes einfach tierisch gut rüberkommen.
Die werden vielleicht interessant dadurch, dass sie gerade dem Schönheitsideal nicht entsprechen. Aber trotzdem lassen Sie uns mal ein bisschen mehr auf das Schönheitsideal gucken. Wie entsteht denn sowas? Wer macht das eigentlich? Woher kommt das?
Ja, das kann man nicht mit einer einfachen Antwort beantworten. Es ist einfach sehr, sehr vielschichtig. Es spielen verschiedenste Dinge eine Rolle. Der wirtschaftliche Faktor wurde schon in den Publikumsmeldungen angesprochen. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass er eine Rolle spielt, aber dass wir gleichzeitig nicht die Marionetten sind, die irgendein Puppenspieler tanzen lässt nach seiner Pfeife. Also das denke ich nicht, dazu sind wir zu selbstbestimmt auch. Aber natürlich haben wir im Hinterkopf, was verkauft sich gut oder wie verkaufe ich mich gut. Und natürlich auch diese Gegentrends, die wir jetzt beobachten, die auch schon angesprochen wurden, Ugly People. Oder es gibt eine große Kosmetikmarke, die einfach mit normalen Frauen wirbt. Die machen das ja nicht, weil sie so gute Menschen sind und weil sie unser Selbstbewusstsein erhöhen wollen. Die machen das natürlich, weil das gut kommt. Und die haben auch tatsächlich ihren Umsatz erhöht damit. Für mich ist wichtig zu betonen, dass wir grundsätzlich ein bestimmtes Menschenbild haben in jeder Zeit. Und das heutige Menschenbild ist, dass du erstens schon was Besonderes bist, aber auch nicht zu viel auffallen sollst. Also so richtig nur aus der Reihe tanzen, das ist dann auch schon wieder nicht so gut. Und da fühlen sich Menschen dann auch schon meistens nicht mehr so wohl, außer sie sind sehr extrovertiert veranlagt. Und trotzdem soll man so Merkmale haben, die hervorstechen. Typisch, helfen Sie mir, ich glaube, es war Linda Evangelista, die da so ein Muttermal hatte. Ja. Cindy Crawford, genau, Entschuldigung. Das ist ganz typisch, nicht? Die hat in allem der Norm entsprochen und sie war trotzdem das Besondere, weil sie hatte da ein Muttermal ober der Lippe. Und das ist ein ganz typischer Zug dieser Zeit, das richtig abzuwägen, besonders zu sein und trotzdem normal zu sein. Und wir wissen es auch aus soziologischen Untersuchungen zum Thema Verschönerungen. Also warum macht sich jemand schön? Ist sehr gut erforscht am Beispiel von Schönheitsoperationen. Und da ist der vordringlichste Wunsch, nicht meinem Partner zu gefallen oder nicht einem Ideal näher zu kommen, sondern um mich normaler zu fühlen. Ich möchte nicht negativ auffallen. Das heißt, es ist nicht im Vordergrund meistens, besonders positiv aufzufallen, sondern nicht negativ aufzufallen. Und ich denke, das ist dieser große gesellschaftliche Druck, auch Abstieg zu vermeiden, sozialen Abstieg zu vermeiden. Oder viele, die jetzt aufwachsen, haben ja schon Eltern, die nicht mehr unbedingt die Nachkriegsgeneration sind, sprich, die haben sich selber schon was erarbeitet und haben jetzt das Bedürfnis, diesen Status ihrer Eltern zu erhalten zumindest. Und da ist der Körper einfach ein Ausdruck davon. Der Körper steht nicht separat. Das zeigt sich ja im ganzen Leben. Das zeigt sich daran, dass wir möglichst viele Ausbildungen sammeln, dass wir möglichst ein interessantes Leben führen. Ich fand es auch so interessant, was Sie, Frau Jäger, gesagt haben, dass die was erleben wollen, die sich für diese Show bewerben. Also ich denke, das entspricht auch genau dem Zeitgeist. Ich möchte ein interessantes Leben haben.
Ist das Stichwort Machbarkeit, das Sie eben gesagt haben? Also dass, wenn ich nicht dafür sorge, dass ich also wirklich irgendwie mindestens schön und mindestens schlank und mindestens ich weiß nicht was noch alles bin, dann bin ich sozusagen die Loserin, ja, weil ich es nicht hingekriegt habe, das hinzukriegen, was so mittlerweile Standard ist?
Ja, also ich denke, dass es auch sehr stark darum geht, so normale Jobs zu kriegen und auch, dass diese Vorstellung vorherrscht, auch einen normalen Job kriege ich nicht, wenn ich nicht gewissen ästhetischen Standards entspreche. Ob das dann stimmt, ist eine andere Frage. Ich bin nicht davon überzeugt, dass das auf jeden Beruf zutrifft. Also ganz im Gegenteil, das beweisen Untersuchungen nicht. Aber jetzt, wenn man schaut, wer kann Rechtsanwältin werden, da muss man gewissen, also jetzt eine stark übergewichtige Frau, ich weiß es nicht, wird es vielleicht nicht werden. Vielleicht, wenn sich's entwickelt im Laufe ihres Lebens, ist das ganz was anderes, wenn sie schon ein Standing hat im Job.
Na, vielleicht, wenn sie eine eigene Kanzlei hat, schon. Aber ja, es gibt jede Menge Untersuchungen, die genau das belegen, dass zum Beispiel in die Leitungsebene jemand, der zum Beispiel sehr übergewichtig ist, gar nicht reinkommt.
Naja, ich glaube, das Gleiche ist es mit Politikern. Wer kriegt einen hohen Job als Politiker oder Politikerin? Ich glaube, wenn du dann oben bist und dann stark zunimmst oder dich körperlich stark dem Ideal entfernst, ist das was anderes, als den Einstieg mal zu schaffen. Und für viele Menschen geht es darum, den Einstieg zu haben und auch den Anschluss nicht zu verlieren, weil es kommen ja immer Junge nach. Junge, die hübscher sind und tougher sind und fitter und wandlungsfähiger und flexibler und ich weiß nicht was alles. Und der Körper drückt da einfach ein generelles gesellschaftliches, neoliberalistisches Ideal wider. Also die sozialen Differenzierungen, die wir auch sonst im Leben haben, zeigen sich auch anhand des Körpers. Und sehr häufig wird das eben dann verinnerlicht, weil man sich das nicht eingestehen will, weil das eine Bankrotterklärung an sich selbst wäre, zu sagen, mein Äußeres ist mir wichtig und dann sagt man halt, ich tue es, um mich wohlzufühlen.
Ist das dann ein schwacher Selbstwert oder ist das ein so hoher gesellschaftlicher Druck, dass wir es schon gar nicht mehr merken und als normal empfinden?
Ich glaube Letzteres. Also es ist das Ideal, gewisse Standards zu haben, ist so normalisiert, dass wir es nicht mehr als Ideal wahrnehmen. Es ist ganz, ganz typisch auch für unsere Zeit und für unsere Kultur. Weil wenn man sich überlegt, es will ja kaum jemand zunehmen. Es will ja kaum jemand älter aussehen. Also ganz im Gegenteil. Man will immer jünger aussehen, wobei auch da geht's ums Innerliche, nicht ums Äußerliche in Wirklichkeit. Weil ich finde, es ist viel schlimmer, sich alt zu fühlen, als alt auszusehen. Also das soll ja auch... Ich nenne das deshalb auch die Jugendlichkeit als Merkmal von Schönheit derzeit, nicht die Jugend, weil da geht es auch um den inneren Aspekt.
Also ich bin so alt, wie ich mich fühle, dieser Satz, der trifft ja genau das?
Ja, naja, eigentlich ich bin jünger, als ich aussehe oder ich fühle mich jünger. Als
das heißt das ja übersetzt, ne?
Ja, genau. Da geht es darum, innerlich noch flexibel zu sein und ich glaube, da spielt auch die Vorstellung eine Rolle. Wenn ich jetzt wirklich aussehe wie 50, dann glauben die anderen, ich bin nicht mehr so flexibel und so, ich weiß nicht was alles. Das heißt, dass mein Körper das ausdrückt, was mein Inneres ist.
Und ich habe es nicht geschafft, meinen Körper so aussehen zu lassen.
Ja, genau. Genau so ist es, ja. Und sehr wichtig ist dabei die Authentizität. Das ist auch schon angesprochen worden. Das halte ich für ein ganz, ganz wichtiges Kriterium des heutigen Schönheitsideals, so quasi, du darfst schon so und so sein, du darfst dir die Haare grau werden lassen, aber es muss authentisch sein, es muss zu deiner Persönlichkeit passen. Und das ist natürlich noch ein Schritt, der zwar gleichzeitig eine Befreiung ist, sprich, ich habe nicht nur eine Norm und ich muss nicht genau einem Modell folgen, also da gebe ich Ihnen völlig recht. Aber ich muss dafür ganz mit meinem Innersten hinter dem stehen, wie ich ausschaue. Und eigentlich ist das auch eine große Aufgabe.
Also ganz schön viel Druck auf allen Seiten.
Ja, schon Druck, aber gleichzeitig auch eine Möglichkeit. Also ich würde das nicht pauschal verdammen, sondern wir unterwerfen uns, das finde ich so das Allerspannendste am Schönheitsideal, wir unterwerfen uns einer Norm und ich widerspreche wirklich heftig, wenn jemand behauptet, es gibt kein Schönheitsideal mehr. Und gleichzeitig gibt es uns aber auch die Möglichkeit, vielleicht wirklich wo rauszukommen oder wirklich sich selbst zu gestalten und was zu erreichen, was ich vielleicht sonst nicht erreicht hätte. Man nennt das im Fachterminus Selbstermächtigung. Also ich schaffe mir selbst auch Macht, obwohl ich mich gleichzeitig einer Norm unterwerfe.
Also eine Menge Chancen und eine Menge Risiken, wenn ich Sie richtig verstehe. Ein ganz schön schwieriges Terrain natürlich, besonders für junge Menschen, die ja vielleicht noch nicht so ein Standing haben, sich vielleicht auch noch nicht so gefunden haben. Vielleicht ist das ja ein Teil der Antwort auf die Frage, warum denn eigentlich besonders junge Mädchen so empfänglich sind für das, was da, nehmen wir mal diese Branche und diesen Bereich und diesen Teil des Lebens, der in den Medien ja nun sehr ausführlich dargestellt wird, warum die da so besonders anspringen, beziehungsweise sich so ganz besonders, ja, ich würde es auch sagen, kasteien, aber da bin ich ja mal gespannt auf Sie jetzt, Frau Wallner. Aber natürlich, erstmal das Joshua-Stefan-Quartett, bitte. Das Joshua-Stefan-Quartett. Darf ich Sie fragen, wie heißen Sie?
Cremer Götz.
Sie stehen ja jetzt auch schon ein bisschen hier. Was glauben Sie, ist denn da für Sie dran mit diesen Schönheitsidealen?
Ja, wir haben uns gerade drüber unterhalten.
Hatte den Eindruck, deswegen kam ich.
Und ja, es ist ja schon so, dass die Models ja so eine ganz bestimmte Miene aufsetzen. So was Blasiertes, irgendwo Unbeteiligtes. Also da ist ja nicht so wie das, was wir eben gehört haben, dass da jeder so seinen Stil oder so seine Persönlichkeit, habe ich nicht unbedingt den Eindruck, dann zeigen kann.
Also schon eher, dass die auf eine bestimmte Art auch sein müssen.
Ja, ja.
Sie auch?
Ja, ich habe denselben Eindruck und zusätzlich den Eindruck, dass die Models oder die Mädchen, die man bei Heidi Klum sieht, das Ideal, das auf den Fotos ist, nie einholen können. Es gibt diese wahnsinnige Differenz zwischen...
Wenn Sie Ihren eigenen Fotos meinen,
ja,
Sie?
Ja, Ihren eigenen. Ich habe teilweise den Eindruck, Sie erkennen sich selber nicht. Es ist zwar ein Stück von Ihnen, aber... Sie können es nie realisieren, Sie werden es nie einholen können. Aber es, auf der anderen Seite ist es vielleicht auch der Traum eines jeden Mädchens, mal so zu sein.
Also die hecheln ihrem eigenen Ideal das hinterher?
Ja, das ist genau das, was ich glaube. Obwohl das eigene Ideal immer auch ein Stück der eigenen Persönlichkeit ist. Aber es ist etwas, das kann man nicht durchhalten.
Warum glauben Sie das? Woran bemerken Sie das?
wenn man die Mädchen sieht, wie sie weinen, wie sie ihre Gefühle zeigen, wie sie vielleicht auch ein bisschen rumzicken, übereinander reden, das sind ja relativ normale Mädchen auch. Wenn man die Bilder sieht, dann hat man Göttinnen, geheimnisvolle Frauen, blasierte Frauen. Und diese Differenz, die kann man...
Da kommt dann, jetzt verstehe ich, was Sie meinen, da kommt dann so die Rolle rein, ne? Heute ist sie der Wembe oder so, ja? Ja,
und diese Rolle kann man nicht durchhalten. Ja, das ist das, was ich dazu meine.
Glauben Sie, dass das schwierig ist für die?
Das wüsste ich jetzt nicht genau, weil es ist auch teilweise natürlich ein Traum, mal ein BEM zu sein. Aber immer ein BEM zu sein, ist das Problem.
Ja, wäre ja auch gar nicht vielleicht so toll, oder? Also ist es schon so, dass da bestimmte, sagen Sie Ihren Namen auch?
Behrendt.
Danke, Frau Behrendt. Ist es schon so, dass Sie sagen, nee, es ist schon ein Ideal, dem die nacheifern?
Ja, ein Stück weit schon.
Was glauben Sie denn, wo Ihres herkommt, Ihr Schönheitsideal, Ihre Vorstellung von dem, was schön ist?
Da fasse ich jetzt im Moment gar nicht.
Ne, wenn man auf sich selber guckt, eher so ein Stückchen Ratlosigkeit. Ne? Vielleicht etwas von dem, Frau Posch, wie sie es gerade eben gesagt hat, etwas von dem, wir glauben eher, wir haben vielleicht unsere eigenen inneren Bilder, aber die kommen auch von außen.
Ja, wahrscheinlich schon, ne? Obwohl ich dachte, irgendwann hätte ich mich da mal verabschiedet, aber so ganz vielleicht doch nicht, ne?
Ja, ist das mal so Thema Ihrer eigenen inneren Bearbeitung gewesen?
Ja, sicher, ne? So eine Zeit lang denkt man, man muss irgendwie so einem bestimmten Ideal entsprechen und irgendwann ist einem das dann zu blöd, ne? Und
mögen Sie das erzählen, wie Ihres war vorher?
Ja, so genau weiß ich das gar nicht mehr. Das ist schon lange her, ne?
Aber schon irgendwie anders als Sie selbst?
Ja, vielleicht natürlich auch ein Stück weit ich selber, aber vielleicht auch sehr einseitig.
Weil das ist ja ein Gefühl, das wahrscheinlich alle oder die meisten von uns kennen, irgendwie mit so bestimmten Aspekten, sei es das Äußeren oder Innere, nicht so ganz einverstanden zu sein mit sich selbst. Da ist ja der Teil drin, ich verändere mich in eine Richtung, die ich vielleicht besser finde, und auch der Teil, eben wie Frau Posch das beschrieben hat, da läuft was ab, was ich gar nicht in keiner Weise steuern kann.
Ja.
Stückchen Ratlosigkeit, ne? Aber das macht ja deutlich, welcher Druck da herrscht, gerade für junge Mädchen. Die sind ja heute eigentlich ja Schwerpunkt des Themas. Jetzt bin ich ja gespannt. Ich danke Ihnen beiden. Es war so nett, wie Sie eben so angeregt miteinander redeten. Ich dachte, da muss ich jetzt mal hin. Das geht bestimmt zum Thema. Genau, das war's. Frau Wallner. Nun ist das ja für junge Leute, Autorin und Soziologin, Dr. Claudia Wallner, ist das ja für junge Leute nochmal ein ganz anderer Anpack, oder? Sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Ja, also ich glaube, dass diese Sendung Heidi Klum, das ist ja nur ein ganz kleiner Aspekt dessen, womit sich heranwachsende Mädchen auseinandersetzen müssen. Und es ist sozusagen ein öffentliches, großes Mosaik, was aber mitten in all die Bilder reinpasst und deshalb auch so angenommen wird von den jungen Mädchen. Ich habe eben gedacht, es gab in den 70er Jahren mal ein Buch, eines der ersten über Mädchensozialisation, das hieß »Was geschieht mit kleinen Mädchen?« Oder Simone de Beauvoir, die 49 schon geschrieben hat, wir werden nicht als Frauen geboren, wir werden dazu gemacht. Das heißt, diese Frage, was passiert eigentlich im Heranwachsen, welche Botschaften werden an Mädchen gesendet, wie sie denn sein sollen, wenn sie richtig sein sollen. Und wenn wir uns dann angucken, Kindheit und Jugend ist ja so eine Entwicklungsphase, wo man auf der einen Seite dazugehören will, wo man seinen Platz in der Gesellschaft finden will und auf der anderen Seite natürlich auch ein Stück besonders sein. Und dann wir uns angucken, dass diese Frage von Körperlichkeit und Schönheit als Frauenideal, als zum Frauen gehören, eigentlich ungebrochen zum Frausein gehört, dann ist diese ganze Frage von Heidi Klum und diese Sendung, das ist eine weitere Botschaft an die jugendlichen Mädchen, wie sie auszusehen haben. Und die wird ergänzt um alle anderen. Und das, finde ich, ist das Tragische, dass eben gerade die Bilder für jugendliche Mädchen, wo sie andere jugendliche Mädchen sehen in der Öffentlichkeit, die sind alle gleich. Die sind alle ganz dünn, die sind alle ganz groß, die sind alle ganz schön, die sind alle selbstrepräsentativ. Und da gibt es gar keine Bilder, die rechts und links davon sehen. Wenn man sozusagen wie Herr Baus aus der Modelagentur-Perspektive rausguckt, dann kann das gut sein, dass die Werbung ganz viele unterschiedliche Persönlichkeiten sucht. Aber die Mädchen wachsen auf mit Bildern, die alle sehr Mainstream sind, die sehr eindeutig sind. Ob ich in die Mädchen gucke, in die Bravo gucke, ob ich mir DSDS angucke oder Heidi Klum angucke oder ob ich mir diese ganzen Vorabendserien angucke. Alle Mädchen, die sozusagen, wo Mädchen gucken können, wie gleichaltrige Mädchen auszusehen haben, die sehen alle egal aus und die sind alle langhaarig, die sind alle schön, die sind alle dünn und das sind die Orientierungsmuster für Mädchen.
Dann fehlen da also Vorbilder in irgendeiner anderen Art. Ich habe jetzt gerade hier eine Zuschrift aus unserem Gästebuch von Martin, der sagt oder schreibt, während in anderen Unterhaltungs-, Talk- und Castingshows fast nur Männer auftreten, vom Schlag den Raab, DSDS bis Frank Blasberg, ist Germany's Next Topmodel leider die einzige Sendung, die sich an Mädchen und Frauen richtet. Die Bedenken gegen Germany's Next Topmodel daher in allen Ehren. Aber wo ist denn die Alternativsendung der Anstalten für Mädchen, für Frauen? Da gibt es nichts. Ein Casting für Frauen in Männerberufen, eine Sendung der Abendunterhaltung mit einer Moderatorin, Frauensendung bei WDR 5, undenkbar. Wenn Frauen nur als Model auftreten dürfen, dann ist das kein Zeichen für deren Idiotie, sondern für das Versagen der Medien, alternative Formate aufzubauen. Da gibt es gar nichts, sagt Martin. Das ist ja ungefähr das, sehr deutlich und sehr schön prägnant ausgedrückt, was Sie auch sagen, ne?
Naja, das ist ja das Verrückte. Wir haben ja auf der einen Seite so eine politische Debatte um die Veränderung der Frauenrolle und der Gleichberechtigung, wo es ganz stark um das Thema geht. Frauen heute sind gebildet, Frauen heute sind klug, sind karriereorientiert und. Aber das repräsentiert sich nicht in den Medien und da finden die Mädchen keine Vorbilder. Diese Themen kommen nicht vor in gute Zeiten, schlechte Zeiten oder dafür gibt es eben keine entsprechenden Shows oder Sendungen, sondern das, was die Mädchen in den Medien mitkriegen, egal ob sie jetzt in ihre Mädchenzeitschriften gucken oder ob sie fernsehen, das sind immer nur Anfragen an Körper und an Schönheit.
Das ist ja auch, wenn ich da mal gerade einhaken darf, das ist ja wirklich spannend. Also allen Untersuchungen zufolge sind Mädchen nehmen wir mal den Bereich Intelligenz und Bildung, ja, in allen Bereichen mittlerweile, in allen schulischen Abschlüssen mittlerweile besser als Jungs, aber das spielt gar keine Rolle, oder?
Nö, also das eine ist ja, dafür werden sie ja öffentlich abgestraft, ja, also seit die Mädchen die besseren Schulabschlüsse machen, gibt es ja nur noch Diskussionen um die Jungenkatastrophe. Was ja nichts anderes heißt, als die Mädchen werden sozusagen nicht öffentlich dafür gelobt, dass sie in der Schule jetzt sich gut Mühe geben und besser werden oder besser sind, sondern sie werden ja ein Stück damit abgestraft, indem man auf die Jungs guckt und sagt, was ist eigentlich mit den Jungs los? Das heißt, ist da auch die Botschaft drin, es wird erwartet von den Mädchen, dass sie gut gebildet sind, aber damit kriegen Mädchen keine Anerkennung und damit kriegen sie auch keine Öffentlichkeit. Das Einzige, wofür sie nach wie vor Anerkennung und Öffentlichkeit kriegen, ist Schönheit, ist der Körper, ist die Repräsentation ihres Körpers und ihrer Schönheit.
Ja, ist das wirklich so? Also nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Maischberger oder Anne Will oder so. Sitzen die da, weil die besonders schön sind?
Naja, aber das sind ja nicht die Vorbilder von heranwachsenden Mädchen. Das sind erwachsene Frauen. Das sind Frauen, an denen sich dann junge Frauen von vielleicht 20, 25, 30 orientieren und für die Vorbilder sind. Aber die heranwachsenden Mädchen, die jugendlichen Mädchen, die orientieren sich nicht an einer Maybrit Illner oder an einer Frau Maischberger. Das sind nicht die Sachen, die sie interessieren, sondern die gucken, wo sind die Gleichaltrigen im Fernsehen und was wird da abverlangt.
Also sowas wie, nehmen wir jetzt mal für Kinder die Ronja Räubertochter, ne, die eine ganz fitte ist und die irgendwie alle in die Tonne steckt, jetzt mal übersetzt, ausgedrückt, die fehlt für Jugendliche?
Ja, das gibt es tatsächlich, diese anderen Mädchenbilder gibt es im Kindesalter und dann bricht es wieder ab und im Jugendalter gibt es das nicht mehr. Da ist es wieder also ganz einseitig Mainstream, was an die Mädchen rangetragen wird und was ich auch ganz tragisch finde, ist, dass diese Körperinszenierungen, die von den Mädchen erwartet werden, dass die auch immer stärker sexualisiert werden und dass sie inzwischen sozusagen, da wird das Kindesalter vielleicht, dieses Kindergartenalter übersprungen, aber da gibt es inzwischen Abstrusigkeiten, die an den Babys schon herangetragen werden. Ich habe so ein schönes Plakat mitgebracht. Wenn Sie mir das mal rübergeben, was es da inzwischen gibt. Es gibt nämlich inzwischen sozusagen, damit auch das Baby schon lernt, was es mal als Mädchen werden soll, gibt es jetzt Hilarious zu kaufen. Das sind Pumps für 0 bis 6 Monate alte Mädchen mit Absatz.
Ja. Und die müssen damit ja nicht laufen, weil die noch nicht laufen können. Die sitzen dann wie hier im Kinderwagen und haben so ein kleines zebragestreiftes Schürchen an mit Absatz?
Mit Absatz, ja. Können sie für $30 im Internet bestellen, verkauft sich wie blöde. Und es ist witzig, wenn man sich's anguckt, aber es ist natürlich ganz bitter, wenn man versteht, was dahinter steckt. Nämlich, dass sozusagen auch vor den Kleinsten schon inzwischen nicht mehr Halt gemacht wird. Die diese Mädchen und diese Frauenbilder, diese Körperlichkeit, diese Sexualisierung sozusagen so früh wie möglich anzufangen. Und wenn wir uns die ganze Mode zum Beispiel angucken, man kann ja bei den Mädchen fast keine Kindermode mehr kaufen, bei den kleinen Mädchen, sondern die kleinen, die dreijährigen Mädchen haben die gleichen Klamotten an wie die Mütter. Also da gibt's ja auch gar keine Spielkindmode mehr, sondern das sind auch alles schon kleine Mädchen. Und was wir feststellen ist, dass sozusagen nicht nur in der Biologie die Pubertät sich nach vorne verlagert hat in den letzten Jahrzehnten oder 100 Jahren vielleicht um 1-2 Jahre, sondern auch die Anforderungen tatsächlich, die gesellschaftlichen an die Mädchen. Mit 10, mit 12 Jahren rennen die schon rum mit bauchfreien Tops, fangen schon an. Oder hier diese Tochter von diesem, wie heißt er, diesem Schauspieler, die jetzt schon mit diesen Pumps-Schuhen mit 3 Jahren rumrennt, von Tom Cruise, genau, die Suri Cruise, die durch alle Gazetten geht, weil sie eben mit Tiptoes mit 3 Jahren durch die Gegend stiefelt. Also wir haben mal gedacht, die Emanzipation hätte dazu geführt, dass sozusagen das Frauenbild sich tatsächlich erweitert und verändert. Dass es nicht mehr so wichtig ist, dass Frauen immer nur schön sind, immer nur sexy sind, sondern dass es auch gut ist, wenn man als Frau intelligent ist, wenn man seinen Platz im Leben findet, wenn man sich bildet, wenn man Erwerbsarbeit nachgeht. Aber wenn wir genau hingucken, dann ist das immer noch ganz gering anerkannt und ganz wenig öffentlich präsentiert. Und was sehr viel stärker ist, immer noch und ich finde auch sexualisierter und stärker wieder wird, das sind diese Schönheitsbilder und diese Schönheitsideale. Und das, was Heidi Klum da in ihrer Sendung macht, das ist im Grunde, ja, das unterstreicht im Grunde etwas, was überall für diese Mädchen sichtbar ist und damit auch die Botschaft an die Mädchen schickt. Das ist das, was wesentlich ist. Auf alle Fälle müssen sie schön sein, auf alle Fälle müssen sie dünn sein. Wir haben jetzt zum Beispiel in Münster seit, ich glaube, 2 Jahren mitten in der Fußgängerzone, so wie hier, einen Botox-to-go-Laden. Ja, da können sie sich den Kaffee erst holen und nebenan gehen sie dann kurz rein und lassen sich noch die Lippen aufspritzen und die Stirn glatt machen. So im Vorbeigehen, da müssen sie nicht nach Düsseldorf in die Klinik fahren. Das kostet kleines Geld und das erhöht den Druck auf die Mädchen natürlich auch. Wenn es nichts kostet, wenn es alle machen, wenn es in der Fußgängerzone stattfindet, dann muss ich das auch machen. Also es wird eher stärker, glaube ich, der Druck auf die Mädchen, als dass sich da emanzipatorisch was entspannt gerade.
Wie passt das denn zusammen damit, dass in Untersuchungen gerade junge Frauen sich für ausgesprochen emanzipiert halten und da überhaupt gar keinen Widerspruch sehen?
Naja, das hat was mit dieser, sozusagen mit der Vielfalt, kann man auf der einen Seite sagen, oder auf der anderen Seite, ich würde sagen, mit der Widersprüchlichkeit von Mädchenbildern zu tun. Das ist eben beides drin. Also zum Mädchensein heute gehört, das ist auch das öffentliche Bild von Mädchen, dass sie selbstbewusst sind, dass sie keine Probleme haben. Wir haben eine große Veränderung in den Mädchenbildern, in den öffentlichen Mädchenbildern. Und das ist aber eine Addition sozusagen. Also wir haben eine Zeit lang gedacht, aus den alten klassischen Frauenbildern und Schönheitsidealen wäre so eine emanzipierte Frau geworden. Was wir jetzt erkennen müssen ist, die alten klassischen Anforderungen sind geblieben und es sind moderne dazugekommen. Und die Mädchen wissen schon sehr genau, wenn sie heute modern und in sein wollen, dann müssen sie auch sagen, dass sie selbstbewusst sind und dass sie keine Probleme haben, weil sie möchten nicht mehr diesen benachteiligten Duktus haben, weil die Gesellschaft sagt, Männer und Frauen heute sind gleichberechtigt und wenn ich dazugehören will und nicht außen stehen will, dann sage ich, ich bin gleichberechtigt. Und viele Mädchen, also gerade Mittelschichtsmädchen oder Oberschichtsmädchen, die erleben ja diese Benachteiligungen auch oftmals bis zum Eintritt ins Erwachsenenleben so nicht. Da machen die Eltern bewusst nicht mehr die großen Unterschiede zwischen einem Mädchen und Jungen. Und deshalb haben die auch erstmal das Gefühl, dass sie alles machen können, was sie wollen. Und dieses Lenken, dass sie permanent über Bilder dazu gebracht werden, dann doch Friseurin zu werden und nicht Mechatronikerin, sich doch für das Sozialpädagogikstudium zu entscheiden und nicht für das naturwissenschaftliche Studium, das erleben sie natürlich als selbst gewählt, weil ihnen ja niemand sagt, das darfst du nicht. Aber es ist natürlich nur in dem Rahmen selbst gewählt, in dem sie dazugehören wollen, zu Frau sein, so wie es sozusagen gebildet oder ihnen gezeigt wird über die Medien und die Öffentlichkeit, wie Frauen zu sein haben. Und dann inszenieren sie sich darin und denken aber, es sind freie, also das ist ihr freier Wille auf der Vorlage oder auf der Folie aller Möglichkeiten, die es gibt. Es ist ihr freier Wille, aber nicht auf der Folie aller Möglichkeiten, die es gibt, sondern auf der Folie dessen, was sie mitkriegen, was von ihnen erwartet wird, wie sie sich als Frauen inszenieren sollen.
Dazu Frau Posch, Soziologin.
Also ich glaube, was hier eine wichtige Rolle spielt, ist dieser Duktus der Selbstverantwortlichkeit. Ich bin selber für mein Leben verantwortlich und deshalb muss ich möglichst viele Möglichkeiten nutzen. Und scheinbar habe ich alle Möglichkeiten. Ich kann das sein und auch noch schön. Und natürlich habe ich nicht alle Möglichkeiten, weil wir haben unterschiedliche Voraussetzungen, je nachdem, allein in welchem Land wir aufwachsen. Das sind Welten. Und wir haben ja auch jetzt eine irrsinnige Globalisierung des Themas Schönheit, zum Beispiel in Schwellenländern, dass dort Essstörungen so zunehmen, weil die einfach auch mit diesen westlichen Bildern konfrontiert sind. Und diese Selbstverantwortlichkeit, an die ja derzeit pauschal appelliert wird, führt natürlich dazu, wenn man das auf den Körper überträgt, zu sagen, wenn du nicht so aussiehst, bist du selber schuld. Das heißt, du hast es selber erreicht, wenn du dich in deinem Körper wohlfühlst, weil das heißt ja eben jetzt immer, ich fühle mich wohl im Körper, aber wenn du es nicht schaffst, dann bist du selber schuld. Und das erhöht natürlich den Druck immens. Weil wenn ich scheinbar alles erreichen kann, ja, dann bin ich selber für alles verantwortlich und wenn ich scheinbar alle Optionen habe. Und das führt auch dazu, dass Körperarbeit so wichtig wird. Und mir ist das Wort auch wirklich wichtig, Körperarbeit. Wir arbeiten permanent an uns selbst und das heißt, wir arbeiten auch permanent an unserem Körper. Und wenn ich mich dann dafür entscheide, eben nicht die Haare zu färben, ist das in Ordnung. Aber ich selber bin dafür verantwortlich, an meinem Körper und an mir selber zu arbeiten. Und Stillstand ist überhaupt das Schlimmste. Also so bleiben zu wollen, wie man ist, ist überhaupt gesellschaftlich nicht sehr erwünscht, sondern man muss sich permanent weiterentwickeln, was natürlich eine Chance ist auf der anderen Seite. Ich habe die Chance, mich weiterzubilden, mich körperlich zu verändern und was auch immer. Aber gleichzeitig habe ich auch die Norm, das zu tun.
Ich sehe ganz viel nachdenkliche Gesichter vor dem Ü-Wagen. Lassen Sie uns das Joshua-Stefan-Quartett ein bisschen auf uns einwirken und dann an dem Punkt weitermachen. Dankeschön.
Das Joshua-Stefan-Quartett. Bernd Hausen hat ins Gästebuch geschrieben, die Soziologin ist in ihrem eigenen Fachwissen gefangen. Wer in die Politik rein und in ihr hochkommen will, muss gut aussehen. Das widerlegt sich doch mit Angela Merkel wirklich von selbst. Mittlerweile hat sie zwar auch eine Stylistin, aber bis zur Kanzlerkandidatin hat sie es aber auch ohne geschafft. Also da ist ja ganz viel Anerkennung drin. Nicht, dass jetzt hier ein falscher Zungenschlag reinkommt. Es geht wohl auch ohne, oder? Frau Wallner, Frau Posch.
Ja, ich habe gerade gedacht, die neue Generation der jungen Politikerinnen, die danach kommt, da ist es schon wieder eine ganz andere Nummer. Also wenn wir uns Frau Koch-Merin angucken oder Frau Schröder angucken oder wenn wir uns unseren Verteidigungsminister angucken auf der Männerseite, da verändert sich auch gerade was. Also fast wäre ich versucht zu sagen, na, Frau Merkel ist sozusagen auch von der alten Generation, da war es vielleicht noch ein Stück so, dass es noch nicht so wichtig war. Aber wenn wir uns so die Jungpolitiker und Politikerinnen angucken, die da jetzt in die Spitzenpositionen kommen, das sind schon auch schöne Menschen, schöne, schlanke, attraktive Menschen.
Frau Jäger?
Ja, Frau Angela Merkel wurde doch auch ganz stark immer kritisiert, was ihre Kleidung zum Beispiel bei einem Opernball anbetraf. Da hatte sie ein Dekolleté an, das einfach dann den Zeitungen entsprechend wurde es großartig aufgebauscht. Herr Müntefering darf doch quasi so sein, wie er ist. Bei einer Frau wird es immer noch ganz stark thematisiert.
Frau Posch?
Ich denke nicht, dass jemand eine Spitzenposition in der Politik erreichen kann, nur weil er schön ist oder weil sie schön ist, sondern dass es ganz im Gegenteil hauptsächlich auf andere Fähigkeiten und Fertigkeiten ankommt, aber dass das Aussehen dazu kam als Zusatzfaktor, aber nicht als der allerwichtigste. Ich denke auch, dass es eine neue Generation gibt. Das beobachten wir jetzt international in vielen Ländern. Das italienische Kabinett, das spanische Kabinett, die haben alle extrem, also die haben auch teilweise Frauen drinnen, die aus Modelberufen kommen. Und ich bin froh, dass Sie das gesagt haben, auch Frau Jäger. Angela Merkel hat deshalb jetzt eine Stylistin, weil sie irrsinnig öffentlich kritisiert wurde für ihr Aussehen.
Herr Bauhaus?
Ja, wir waren gerade beim Beispiel Italien. Das hat ja nun ganz andere Gründe, warum da junge, hübsche Frauen im Parlament sitzen. Jeder kennt den Herrn Berlusconi. So, aber ich, ja gut, Spanien und Frankreich. Aber ich wollte was anderes sagen, generell zu Politikern, weil das stößt mir immer auf. Ich glaube, dass wir das gar nicht so sehr am Aussehen festmachen können. Aber wer steigt denn auf in der Politik? Ich meine, jemand, der Politik macht, und der richtig gut ist und Ideale hat und auch eine Charakterbildung hat, wenn der in eine Partei reingeht, der wird ja nicht automatisch dann gefördert, sondern im Gegenteil. Die Nächstoberen sehen in diesem Mann ja eher oder in dieser Frau eben jemand, der das System stört. Und wer sich mit der Zeit hochgedient hat, und ich glaube, da gehört viel Skrupellosigkeit dazu, der wird irgendwann ganz oben sein. Und ich glaube, das ist leider bei allen Politikern so, durch ihre Skrupellosigkeit sind sie oben. Und ich würde da eigentlich niemanden ausnehmen. Also ich vermisse gerade auch bei unseren Politikern in Deutschland, was man vielleicht mit Charisma oder auch einer Herzensgüte sagen kann. Also die reden alle stereotypes Zeug. Man kann eigentlich austauschen, was sie sagen, aber eine wirkliche Persönlichkeit oder auch ein gewisses Charisma bringen die alle nicht mit. Und
ich weiß nicht, ob man das wirklich so verallgemeinern kann. Das würde ich jetzt nicht so tun. Aber das hat ja auch ein bisschen was mit unserem Thema zu tun, nämlich dem Bild. Wie muss ich sein? Wem oder was muss ich entsprechen? Was natürlich, Frau Wallner, so wie Sie es eben beschrieben haben, einerseits das Gefühl gibt, ich kann eigentlich alles, wenn ich will. Aber für Frauen ist es, oder für junge Frauen ist es dann eben doch nicht so.
Ich glaube, dass es eines der größten Probleme ist, mit denen heranwachsende Mädchen heute zu tun haben, dass sozusagen die Welt, die Öffentlichkeit, die Medien, die Politik ihnen suggerieren, dass ihnen alle Türen offen stehen, dass sie die Jungs überholt haben, dass sie machen können, was sie wollen, dass sie das alles frei gestalten können. Und dass die Realitäten aber doch ganz andere sind, und zwar eben auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Das eine ist tatsächlich die Frage der Mädchenbilder oder Frauenbilder, wo letztendlich doch immer wieder durchschlägt, die Schönheit und der Körper ist das Wesentliche und das Wichtige. Und das andere ist, dass diese klassischen Frauenrollen, die wir in den Körper- und Schönheitsbildern haben, dass die sich auch immer noch auf die ganze Arbeits- und Ausbildungswelt niederschlagen. Es ist ja nicht nur in Anführungszeichen so, dass die Mädchen sich entscheiden, Friseurin zu werden, sondern es ist ja andersrum auch so, dass viele Betriebe in Berufsfeldern, die nicht typisch mädchenspezifisch sind, die Mädchen auch gar nicht nehmen, weil sie sagen, ich will da keine Mädchen haben, das ist nichts für Mädchen oder das ist nicht mädchentypisch. Niemand würde das mehr laut sagen, weil en vogue ist, wir sind gleichberechtigt und allen stehen alle Türen offen, aber im Subtext hat sich da ganz wenig verändert. Und das ist die Zerreißprobe für die jungen Mädchen heute, dass sie auf der einen Seite permanent suggeriert kriegen, sie können tun, was sie wollen, und auf der anderen Seite sind aber faktisch ganz viele Türen zu. Und das ist das, was die Frau Posch eben auch gesagt hat, als was nehmen Sie es dann wahr? Sie können es dann nur noch als persönliches Scheitern wahrnehmen. Und das ist das, wo wir in der Erziehungswissenschaft oder in der Sozialarbeit, Sozialpädagogik angreifen, sowohl in Richtung auf die Eltern als auch in Richtung einfach der Unterstützung der Mädchen. Was die Mädchen brauchen, ist tatsächlich, dass man ihnen das Selbstvertrauen gibt und dass man sie anerkennt in dem, wie sie sind, und dass man sie auch ein Stück darin begleitet, diese Doppelbotschaften der Gesellschaft und der Medien und der Politik ein Stück zu dechiffrieren, unterscheiden zu lernen. Wo habe ich tatsächliche Auswahlmöglichkeiten und wo sind Türen zu, die ich aber gar nicht als geschlossene Türen erkennen kann, sodass ich dann auch ein Stück verstehen kann, es ist nicht meine Schuld, wenn ich dieses, jenes oder irgendwas nicht erreichen kann. Und ich glaube, dass was wir am stärksten den Mädchen mit auf den Weg geben können, weil diese Bilder zu verändern, das sind Generationenaufträge. Aber was wir tun können, ist mit unseren Töchtern oder mit den Mädchen, mit denen wir in der Bildung oder in der Pädagogik zu tun haben, die Mädchen zu stärken darin, dass sie richtig sind, so wie sie sind. Und da immer wieder reinzugehen, die Mädchen zu begleiten und immer wieder zu sagen, es ist in Ordnung, wie du bist. Du kannst so sein, wie du bist, und es ist gut, wie du bist. Und du musst nicht immer danach lechzen, dass du so bist wie diese Photoshop-bearbeiteten Bilder, um sozusagen wieder bei Heidi Klum und dem zu bleiben und auch ein Stück solche Sachen zu dechiffrieren. Was wir in Jugendzentren inzwischen viel machen, ist, dass wir tatsächlich Fotos von Mädchen machen und dann diese Bilder mit Photoshop bearbeiten, um den Mädchen zu zeigen, dass egal wie sie aussehen, am Ende können sie alle aussehen wie Heidi Klum, damit die Mädchen ein Stück verstehen, dass diese Bilder, hinter denen sie da herhechten, dass das einfach gefakte Bilder sind. Und da ein Stück Selbstvertrauen zu sich selber wiederfinden und daran auch ein Stück erkennen können, das, wonach ich die ganze Zeit renne, so auszusehen, das gibt es gar nicht. Erstmal sind es nur ganz wenige Frauen, die sozusagen die Voraussetzungen dafür mitbringen, und die sind auch noch bearbeitet. Und diese Prozesse, also auch in der pädagogischen Arbeit, solche Prozesse, da wieder stärker einen Fokus drauf zu legen, dass die Mädchen für sich ein Gefühl kriegen, ich bin gut so, wie ich bin. Das ist ganz wichtig, glaube ich, dass sie permanent von den Medien zugedonnert werden mit diesen gleichen Schönheitsbildern, da haben wir wenig Einfluss drauf. Aber den Mädchen zu sagen, es ist in Ordnung, wie du bist, darauf haben wir Einfluss.
Sagt Frau Wallner, Erziehungswissenschaftlerin, Herr Bauhaus von der Modelagentur.
Ja, Also ich glaube, einen kleinen Vorteil hat das Ganze mit Germany's Next Topmodel. Ja, man sieht, es sind relativ normale Mädchen, die kriegen ein Spezial-Make-up, die kriegen ein schönes Licht, die werden bearbeitet und plötzlich sind es Glamour-Figuren. Aber diese Models oder dieses Schönheitsideal, nach dem die Mädels dann streben, man lernt ja auch, dass es das eigentlich gar nicht gibt. Das hat mit dem normalen Menschsein nichts zu tun. Also es sind reine Kunstprodukte.
Offensichtlich ist es ganz schwierig, diese Botschaft zu transportieren. Denn auch, wie die Hörerin, ich gucke sie gerade an, ne, das ja eben sagte, diese Enttäuschung dann aber auch, wenn sie es gar nicht schaffen, diesem eigenen Bild, das da gezeichnet wird, das fotografiert wird, dann wirklich auch zu entsprechen, die Enttäuschung ist da. Das setzt ja voraus, dass ich mir nicht klar mache, aha, ich kann so sein, ich kann auch anders sein, sondern es hat eher die Botschaft, ich muss so sein.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Bloß es ist immer halt, es gab ja immer Ideale zu allen Zeiten. Auch die griechische Plastik, die Skulptur hat ja immer einen Idealmenschen dargestellt, den es garantiert in Griechenland ja auch nicht so gegeben hat. So, und ich denke mir einfach, dass jeder eigentlich seinen Selbstwert in sich finden muss, weil man wird ihn garantiert nicht durch das Äußere finden. Und das ist ja auch so wichtig, worauf ich immer achte, wenn ich Leute rekrutiere, die in der Modelbranche arbeiten wollen, dass sie zumindest eine gewisse Charakterfestigkeit haben. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein junges Mädel plötzlich ein Fotomodell ist, was viele Jobs kriegt, was gut arbeitet, viel Geld verdient, dann noch einen reichen Freund hat und keine Widerstände im Leben da sind. Und ich habe viele von diesen Mädels kennengelernt. Und was da dann rauskommt, es ist eigentlich furchtbar, weil der Mensch keine Möglichkeit hatte, an seiner Charakterbildung zu arbeiten. Es waren keine Widerstände da. Von daher muss ich sagen, wir reden hier generell von Widerständen, auch vielleicht bei Frauen, aber man darf ja eins nicht vergessen, der Mensch wächst an seinen Widerständen, von seiner Persönlichkeit her.
Gibt's einen Trend in diese Richtung, die Sie da gerade beschrieben haben? Also die Modezeitung Brigitte zum Beispiel hat mit einer großen Kampagne angefangen und meines Wissens tun sie es immer noch, dass sie gar keine professionellen Models beschäftigen, sondern sogenannte ganz normale Frauen, die dann natürlich auch immer ein bisschen geschönt werden, könnte ich mir vorstellen, auf die eine oder andere Art, oder?
Auch eine geschickte Werbestrategie.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Wahrscheinlich lässt sich das nämlich auch ganz gut verkaufen. Aber gibt es so einen Trend? Ganz kurze Frage an Sie. Sehen Sie etwas gesellschaftlich, ob es jetzt in der Modebranche ist oder in einem anderen Bereich? Frau Posch, Soziologin?
Ja, ich sehe schon einen Trend, dass sich Gegenströmungen bilden. Aber diese Gegenströmungen, die sind bei weitem nicht die breite Masse. Und ich denke auch nicht, dass sie die breite Masse bleiben und werden.
Ganz kurz.
Ja, das Problem bei den heutigen Gegenströmen ist ja, dass sie auch sofort vereinnahmt werden von irgendwelchen kommerziellen Interessen und dass man dann meint, okay, wir haben eine Vielfalt, aber in Wirklichkeit ist diese Vielfalt auch nur noch genormt.
Wir sind ganz anders, aber es ist dann schon wieder Mainstream, ne? Ich danke Ihnen sehr, auch Ihnen allen hier vor dem Ü-Wagen. Ich habe so viele nachdenkliche Gesichter gesehen und viele haben es ja auch gesagt. Ich danke Ihnen. Ich lade Sie sehr herzlich ein, auch in der nächsten Woche dabei zu sein. Was wäre anders, heißt unser Thema, wenn das Volk direkt entscheidet? Wir werden in Bergisch Gladbach in der Fußgängerzone auf dem Trotzenburgplatz stehen. Und ich fände es ganz toll, wenn Sie kommen und mitreden zu dem Thema, was wäre anders, wenn das Volk direkt entscheidet. Und eine Woche später dann werden wir in Aachen auf dem Markt sein mit dem Thema, der Euro hat zwei Seiten, wo endet die Solidarität? Und ich wüsste sehr gerne, wie Sie diese Frage beantworten. Also kommen Sie doch und machen Sie mit. Joachim Hagen, mein Kollege, wartet jetzt auf Sie im Mittagsecho. Und im Blickpunkt bietet er Ihnen an, der Ärztestreik in den kommunalen Kliniken. Natürlich auch ein Thema, das viele von uns notgedrungen sehr beschäftigt. Das Joshua-Stefan-Quartett ist da und wird uns noch ein kleines bisschen, ja, die Sonne versüßen und all das, was wir hier haben. Ich freue mich auf Sie in der nächsten Woche, wenn Sie mögen. Tschö, Ihre Lita Münch.
Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.